Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans für Bayern Fans.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, und ich weiß, ich sage es immer, aber diesmal stimmt es wirklich, ganz besonderen Folge der Erfolgsfans. Folge Nummer 91 am 29. Juli 2015. Und dieses Mal sind wir nicht nur zu dritt, der Basti.
Servus.
Der Felix.
Servus.
Und ich, der Ruben, sondern nein, unser allerliebster Juve-Fan Roman ist wieder mit dabei. Servus, Roman.
Hallo Jungs, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Freut mich sehr, hier zu sein.
Die Ehre ist ganz auf unserer Seite. Und ich habe es schon gesagt im Vorgespräch, ich muss dich erstmal ein bisschen tadeln, weil du hast gesagt, wir gewinnen die Champions League. Und wo ist jetzt mein Pokal?
Ja, da habe ich leider zu viel versprochen. Tut mir sehr leid. Ich fühle mich schuldig.
Stattdessen ist dein Verein einfach an uns vorbeigezogen und war im Finale.
Ja, das ist auch so ein Thema. Da habe ich mich auch sehr getäuscht dann, weil ich dachte schon, dass sie gewinnen können. Also eine sehr enttäuschende Saison insgesamt.
Nur das Double gewonnen, total scheiße.
Ja, sehr traurig.
Aber
das passt doch gut zu den Erfolgsfans.
Ja. Das stimmt, aber du bist schon noch Juve-Fan jetzt, oder?
Natürlich, natürlich.
Okay, noch nicht aufgehört.
Das geht nicht vorbei.
Und noch ein Buch rausgebracht in der Zwischenzeit.
Ja, das ist zwar schon ein paar Monate älter, als das Champions-League-Finale her ist, aber ja.
Was, schon wieder, oder was?
Ja, das Buch, das ist schon vor einiger Zeit erschienen. Also.
Ja, dazu hatten wir dich ja schon interviewt. Du meinst das Juve-Buch. Ich dachte, du hast noch eins geschrieben.
Ach so, ja, natürlich. Das ist das Computerspiele-Buch.
Der Ruhm fragt dir so zum Scherz.
Und nein, das war eigentlich eine Scherzfrage. Erzähl, was hast du noch für ein Computerspiele-Buch?
Ja, also es ist aus der gleichen Reihe. Das kommt aber erst raus, okay. In ein paar Monaten. Aber Es geht wieder um 111 Gründe, diesmal nicht Juve zu lieben, sondern Computerspiele. Also
du hast genau einen Nerv getroffen. Was Spezielles?
Der Auftrag war halt eben, das allgemein zu halten.
Okay.
Aber ich habe da versucht, ja, beide Seiten zu bedienen sozusagen. Also eher allgemein, aber auch spezielle Infos. Aber ich glaube, das ist jetzt das geht etwas zu weit hier.
Cool.
Ja, ist auch cool.
Mega interessant. Bevor wir loslegen hier, weil du bist natürlich aus einem ganz bestimmten Grund da, müssen wir noch das Bier der Sendung besprechen. Felix, the Master of the Beer.
Ja, wir haben schon alle Durst und heute trinken wir auch wieder aus Nikos Trinkkorb, nenne ich ihn mal, den der Ruben geschenkt bekommen hat, das Altenmünster Brauerbier, das aus Kempten kommt. Und es gab da mal so in den 90er Jahren einen Spieler namens Frank Gerster, der beim FC Bayern gespielt hat. Und er hauptsächlich in der Regionalligamannschaft. Aber trotzdem trinken wir es zu seinen Ehren, denn er stammt aus Kempten.
Ja, das ist jetzt ein bisschen gemein für einen Roman hier. Wir öffnen hier überall das Bier.
Und ich verdurste hier.
Er sitzt auf dem Trocken. Oder hast du auch was zu trinken
bereit? Nein, leider nicht. Ich habe so einen Durst und kein Bier in der Nähe.
Oh nein, das tut mir leid.
Das müssen wir nächstes Mal besser organisieren. Dann schicken wir dir ein Bier zu vorher.
Wir stoßen mal virtuell mit dir an. Also cheers. Prost. Cheers.
Prost.
Prost.
Ja. In der letzten Sendung haben wir uns noch beschwert, Transfers sieht noch nicht so gut aus, nur Douglas Costa war angesagt und dann ging Schlag auf Schlag, wie immer eigentlich in letzter Zeit, ein Sky Italia Journalist enthüllt, Arturo Vidal wechselt zu uns. Und da liegt natürlich niemand näher als du, Roman, weil du bist der größte Juve-Fan, den ich kenne und auch einer der größten Juve-Freaks, die ich so kenne. Und deswegen haben wir gedacht, laden wir dich einfach mal ein, dass du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst über Arturo Vidal.
Ja, zuerst vielen Dank für die Blumen, das freut mich natürlich sehr. Arturo Vidal, also die Bayern und die Bayern-Fans werden sehr viel Freude mit Arturo Vidal haben. Also für mich der beste Box-to-Box-Mittelfeldspieler, den es zurzeit gibt. Mhm. Also wenn der in Fahrt und in Form ist, dann deckt er sowohl die Defensive als auch die Offensive ab, kann die Bälle ganz gut verteilen. Also er ist natürlich nicht so wie ein Pirlo oder vielleicht auch nicht ganz so wie ein Schweinsteiger, aber die Kombination macht's aus. Also weil seine Kampfstärke, also bei den Gegnern ist er natürlich verhasst. Ich kann mich, glaube ich, auch noch daran erinnern, was Rummenigge vor ein paar Jahren gesagt hat. So einen Spieler wird es beim FC Bayern nicht geben, glaube ich.
Ja, so genau. Zitat, dass Arturo Vidal nicht kam, bedauere ich überhaupt nicht. Solche Spieler möchte ich beim FC Bayern nicht haben. Hätte der Spieler zu seinem Wort gestanden und Charakter gezeigt wie Neuer oder Boateng, wäre er ein Mann mit Moral, wäre er heute bei uns.
Das ist einfach super, ja.
Aber damals, die Fans und wir auch, haben uns ja schon geärgert, dass er nicht schon damals zu Bayern gewechselt ist. Weil
voll.
Bei Leverkusen war er schon stark und hätte uns schon damals weitergebracht.
Für Leverkusen war das ja perfekt. Die haben den jungen Vidal, glaube ich, mit 24 von Colo-Colo losgeeist, seinem Heimatverein. Und dass er dann zu Juve ging, hat mich damals schon etwas überrascht, muss ich sagen, weil die Bayern waren ja kurz vorher noch im Champions-League-Finale. Ich glaube, das war 2010, wenn ich mich recht erinnere. Und dann 2011 ging er ja weg. Und Juve war gerade in einer, ja, also in keiner guten Form, hatte keine gute Saison gespielt davor. Und dann hat er sich doch lieber für Juve entschieden, weil er meinte eben, gerade in Südamerika, in Chile sind halt viele Fans des italienischen und spanischen Fußballs. Und für ihn ist Juve so ein riesengroßer und toller Verein und da wollte er lieber dorthin. Und dann, das ist natürlich, Entschuldigung, dass ich unterbreche, schwer einzuschätzen, weil ich habe das sicher auch mitbekommen, die ganzen Diskussionen von Rummenigge, Sammer, dann Sportdirektor von Leverkusen und so weiter,
ja, genau,
was da wirklich vorgefallen ist.
Ja genau, das wollte ich jetzt auch gerade sagen, eben mit den Leverkusenern, die ja gesagt haben, dass sie ihn nicht zu Bayern verkaufen wollten, damals lieber ins Ausland.
Genau, und jetzt hat ja dann Rudi Völler, glaube ich, gemeint, dass das Blödsinn sei und dass sie den Spieler natürlich zu den Bayern hätten ziehen lassen, aber das kann natürlich auch ein Nachtreten sein, was weiß man da schon so genau. Das
aber irgendwie, was ich bei dir so rausgehört habe, wirklich traurig, dass Vidal weg ist, bist du jetzt nicht. Oder täusche ich mich da?
Also tief drinnen bin ich schon etwas traurig, muss ich sagen, weil er war schon ein Fan-Favorite, jetzt, also nicht nur von mir, sondern von allen Juve-Fans, weil er wirklich so einen Einsatz gezeigt hat und alles reingeworfen hat, was er hat, dass man ihn einfach nur mögen musste sozusagen. Also das werden die Bayern-Fans auch sehr schnell merken. Der haut alles raus, was er hat. Und ein Teil in mir ist aber dann doch schon froh, dass er noch diese Saison verkauft worden ist. Also vor allem die gemeinen Fans, dazu zähle ich mich jetzt einfach mal nicht, die wollten ihn eigentlich schon letztes Jahr verhökern.
Wieso?
Da haben die italienischen Medien geschrieben, ja, verscherbelt ihn quasi nach England zu Manchester United. Die bieten 60 Millionen Pfund. Und weil er so verletzungsanfällig ist, er hat sich vor der letzten WM schwer am Knie verletzt, also vor der WM im letzten Jahr. Und er wollte aber unbedingt für Chile auftreten. Und deswegen hat er sich dazu durchgerungen, sich operieren zu lassen am offenen Knie. Und 5 Wochen später hat er schon wieder gespielt. Und da haben schon viele, auch Juve-Mitarbeiter und Fans und Journalisten gemeint, okay, der zerstört sich sein Knie dauerhaft. Ein paar Jahre geht das vielleicht noch gut, aber das kann einfach nicht hinhauen. Und er hat dann eine solide WM gespielt, aber die komplette Hinrunde in der Serie A und auch in der Champions League war er außer Form. Also da war er ein Schatten seiner selbst.
Okay, weil wenn ich mir jetzt so hier die Verletzten-Historie anschaue, so wirklich oft ist er aber nicht ausgefallen eigentlich.
Ja, also er hat meistens, ja.
Maximal 31 Tage sehe ich da einmal drin. Aber gut, vielleicht ist die auch nicht aktuell bei transfermarkt.de.
Nein, er hat dann teilweise schon gespielt. Also das ist so ein Kicker, der beißt auf die Zähne. Also der sagt, obwohl er verletzt ist, spielt er noch weiter. Was natürlich einerseits gut ist, weil er Einsatz zeigt. Aber andererseits kann er sich halt schon schwerer verletzen und kann dadurch noch den Verletzungsgrad weiter erschweren, sage ich jetzt mal. Also das ist dann schwer einzuschätzen, was dann wirklich vorgefallen ist. Aber außer Form war er und hat wenig Tore geschossen, wenig Vorlagen, viele Fehlpässe. Und gerade so nach ungefähr 1-2 Monaten in der neuen Saison, also in der Saison 2014, 2015, haben schon viele gemeint, okay, das war ein Fehler, 60 Millionen Pfund sind beim Teufel und jetzt ist er hier und ist verletzt und ja. Aber das ist, wie gesagt, sehr gemein. Danach hat er sich erholt. Also
dann habt ihr das Double gewonnen, seid ins Champions League-Finale gekommen und jetzt kriegt ihr noch 40 Millionen. Das ist dann auch nicht so schlecht.
Ja, aber die Frage wäre dann schon, wo sind dann von 60 Millionen auf 40 Millionen? Ist es dann diese Verletzungsanfälligkeit oder wo ist das Geld geblieben?
Naja, wir sind halt auch kein Premier League-Verein. Wenn den jemand aus der Premier League hätte haben wollen, hätten sie bestimmt das Doppelte gezahlt.
Und wieso will denn keiner mehr haben in der Premier League?
Das ist eine sehr gute Frage. Also, aber ich bin mir sicher, wenn da noch konkrete Angebote gekommen wären aus der Premier League, dann hätten ihn die Bayern nicht für 40 oder 37 Millionen plus 3 Millionen Bonuszahlungen, glaube ich, was bekommen, sondern für etwas mehr. Also,
ja, und was meinst du dann? Liegt es tatsächlich an diese Verletzungsanfälligkeit? Oder?
Ja, genau. Also einerseits die Verletzungsanfälligkeit und andererseits einfach, weil er ein Jahr älter geworden ist. Also der wird jetzt in den kommenden Monaten, ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr ist oder doch noch in diesem Jahr, wird er 29.
Ja, der hat am 22. Mai Geburtstag. Also der
22. Mai, okay.
Genau. Ist noch dann, gut.
Gut, aber wenn man ihn jetzt mit Schweinsteiger versteigt, der ja verwechselt, mit Schweinsteiger vergleicht, der ja nach England gewechselt ist, der ist 3-4 Jahre älter, ist noch verletzungsanfälliger, würde ich mal sagen. Mhm. Und der ist auch nach England gewechselt. Also allein das kann jetzt kein Merkmal gewesen sein, warum ihn in England keiner mehr haben wollte, sage ich jetzt mal. Egal.
Naja, es gibt sicher auch einen ziemlich guten Grund, dass halt Michael Reschke ihn eh schon zu Leverkusen geholt hat damals und zu dem Berater einfach wahnsinnig gute Kontakte hatte. Mhm. Also, so habe ich mir jetzt so ein bisschen erklärt, dass das ja jetzt so relativ gut und so schnell gelaufen ist. Ich fand es eh wieder interessant, dass vorher eigentlich überhaupt nichts über den Transfer so rausgekommen ist. In der Folge davor haben wir noch so gesagt, ja, boah, so einer wie Arturo Vidal wäre doch was, und dann gab es überhaupt keine Gerüchte und auf einmal, zack, eigentlich schon alles durch.
Ja, das haben sie schon ganz gut hingekriegt. Das lag natürlich auch daran, dass der ja noch gar nicht in Europa war. Der ist erst jetzt am Wochenende wieder aus seinem Urlaub gekommen. Und der Michael Reschke, der war ja auch bei der Copa America. Und da kann man das vielleicht dann schon ein bisschen an den europäischen Medien vorbei alles einfädeln.
Es auch sehr schwierig ist. Entschuldigung, dass ich da ins Wort falle.
Nee, gar nicht.
Es ist ja dann auch so, dass es schon lange vorher Gerüchte gab. Also angefangen hat sie bereits letzte Saison, wie vorhin angesprochen, mit Manchester United und Real Madrid. Mhm. Die haben konkretes Interesse gezeigt und auch Angebote abgegeben. Und da hat Arturo Vidal gemeint, es ist schwierig, über andere Clubs zu sprechen von so einem Kaliber, wenn man schon für so einen Großclub spielt. Also so auf dieser gleichen Ebene quasi, was soll ich da sagen, das müssen die Manager machen, aber ich kann es mir vorstellen. Und es wäre eine Ehre, meine Karriere bei Juventus Turin zu beenden. Das sind natürlich einerseits auch Floskeln, aber andererseits kann man ihm das auch abkaufen. Also das wird er jetzt bei den Bayern sicher auch so sehen. Wie lange er dann wirklich bleibt, das ist die andere Frage. Aber auf jeden Fall ist er geblieben. Und nach der aktuellen Saison hieß es, also das war eh schon Ende Mai, okay, er hat fix schon bei Arsenal London unterschrieben.
Ah, okay.
Das habe ich nicht gekriegt. Ja, genau. Und eine Woche später hat es geheißen, okay, er hat bei Real Madrid unterschrieben.
Er ist überall mit dabei.
Genau, und immer angeblich haben Familienmitglieder aus Chile das den lokalen Medien ausgeplaudert.
Okay.
Ja, der hat ja da eh so einen ganzen Beraterstab auch, und die Familie schwätzt total viel mit. Das hat man bei der Copa jetzt ja auch gemerkt. Bei Bayern war es genau wieder so, dass die gesagt haben, ja, dass er der Familie schon erzählt hat, wohin er wechselt. Ja.
Aber davor war es noch Manchester City, da hat er auch angeblich schon unterschrieben, auch weil die Familie es ausgeplaudert hat. Und dann kam einige Zeit später eben das Bayern-Interesse, und am Anfang habe ich das gar nicht ernst genommen, weil okay, bei wie vielen Clubs soll er jetzt noch unterschrieben haben? Also und dann hat er halt Beppe Marotta, also den Manager von Juventus, mitgeteilt, okay, nach 4 Jahren, ich habe alles gewonnen, also bis natürlich auf die Champions League, aber ich kann ihn da auch verstehen. Er hat jetzt 4 Jahre Serie A gespielt, 4-mal souverän Meister geworden, auch Pokalsieger, Champions League halt auch weit gekommen, Supercup gewonnen. Er braucht was Neues. Also gerade bei solchen Spielern, er ist kein Italiener. Und natürlich hat er da eine andere Verbundenheit zu dem Verein als die Einheimischen. Und er ist kein, wie soll ich sagen, geborener Juventus-Fan. Also kann ich ihn da durchaus verstehen und auch als Fan akzeptieren, dass nicht jeder so ein Hardcore-Freak sein kann, wie wir, sage ich jetzt mal.
Ja, man kann ja sagen, eigentlich, er hat mit Juve alles erreicht, auch wenn der Champions League-Titel jetzt fehlt. Aber das man kann ja nicht sagen, dass Juve eigentlich den unbedingt gewinnen muss. Also es ist ja nicht so eine Mannschaft, die jetzt den Druck hat, den Titel unbedingt zu gewinnen. Es war ja schon eher auch eine Überraschung, dass sie jetzt bis ins Finale gekommen sind, so wie ich das sehe.
Also der Druck ist immer da. Also die spielen jeden Cup, um ihn zu gewinnen. Und auch wenn sie nicht in Form sind und die Champions League nicht gewinnen, sind trotzdem alle enttäuscht. Und auch die Medien geben enormen Druck. Also das ist wirklich so, das übertreibe ich jetzt nicht und sage das jetzt als Fan, sondern das ist wirklich wie beim FC Bayern in Deutschland. Also wenn Juventus nicht alle Titel in einer Saison gewinnt, ist es vielleicht eine gute Saison, wenn sie 2 Titel geholt haben. Aber jetzt haben sie das Champions League-Finale verloren, also ist es doch eine schlechte Saison. Das ist die Wahrnehmung, das ist das Problem auch. Also die
Erwartung. Das ist dann schon noch extremer wie bei Bayern, weil man muss sagen, gut, jetzt hatten wir wirklich eine extreme Hochzeit, wo man schon davon ausgeht, dass wir zumindest es schaffen können, unter die besten 4 zu kommen. Aber ich finde, den Champions-League-Titel zu gewinnen, Also das ist jetzt keine Selbstverständlichkeit, also für Bayern zumindest nicht. Ich kann verstehen vielleicht für Juve, dass es früher noch mehr jetzt aus der Tradition herauskommt, auch mehr als bei Bayern zum Beispiel. Aber gerade wenn man so auf die jüngere Geschichte von Juventus Turin schaut, dann wundert es mich schon, dass da so immer die Ansprüche praktisch weiter so hoch geblieben sind.
Ja, wenn man bis 2006 zurückblickt, also da gab es ja den Skandal. Und davor war man ja über 25 Jahre unter den Top 3, hat die Champions League mehrfach gewonnen, war so oft im Finale und übrigens nach dem Finale jetzt 2015 hat Bayern Juventus Bayern in einer Statistik überholt, die wohl keiner anführen will, mit den am meisten verlorenen Champions League Finalspielen. Also die Bayern haben, glaube ich, 5 und Juve hat jetzt 6. Also,
oh Mann.
Also deswegen, wenn sie da etwas mehr Glück gehabt hätten, hätten sie jetzt vielleicht einen Titel weniger oder zwei als Real Madrid. Also das ist alles sehr, sehr knapp. Also deswegen, nur weil man ein paar Jahre schlecht spielt, dann sinkt deswegen nicht die Erwartungshaltung automatisch. Und deswegen, jetzt sind sie wieder vorne mit dabei. Also umso mehr Gründe für die Medien und die Fans, den Druck wieder aufzubauen.
Ja, lass uns nochmal genau konkret über Vidal sprechen. Kannst du vielleicht mal erstmal so seine Schwächen ein bisschen uns einordnen? Also welche Schwächen hat der Spieler Vidal? Ich sage jetzt nicht der Mensch, sondern der Spieler. Und danach vielleicht so ein bisschen seine Stärken. Aus Juve-Sicht oder aus deiner Sicht halt einfach.
Okay, also die größte Stärke von Arturo Vidal ist wohl, dass er sehr oft, wenn er die Tore erzielt, dass er dann das wichtige 1:0 schießt. Und so auch knappe Spiele dann dreht. Und dass er diesen unermüdlichen Einsatz zeigt. Also das heißt, auch wenn es einmal nicht läuft, er rackert und er fightet und der gewinnt dann die wichtigen Bälle und kann dann dafür sorgen, dass das Momentum wirklich auf die Seite seiner Mannschaft fällt. Und abgesehen von seiner Schussstärke ist es halt wirklich das starke und harte Tackling und vor allem das genaue. Also wenn ihr vielleicht bedenkt, seine Außendarstellung oder seine Wahrnehmung von den gegnerischen Teams ist doch immer so, dass er als harter Hund, als unfairer Spieler und als Rüpel teilweise wahrgenommen wird. Ja. Aber er ist es nicht unbedingt. Also wenn man seine Statistik anschaut, vielleicht eine rote Karte in all den letzten Jahren.
2 Jahren ist er überhaupt nicht vom Platz geflogen. Das hat mich auch gewundert. Öfter gelbe Karten, aber keine roten Karten.
Ich habe mir auch die Statistik angeschaut. Ich glaube, in der Serie A überhaupt keine rote Karte. Und nur eine damals in Leverkusen.
Genau.
In seiner kompletten Vereinskarriere. Da waren noch, glaube ich, 3 gelb-rote Karten dabei, aber ja.
Ja, dann nimmt man ihn schon ganz anders wahr, das stimmt. Ja.
Also er ist wirklich ein Grenzgänger, sage ich jetzt mal. Also natürlich schaut es manchmal so aus, als würde er jeden Moment vom Platz fliegen. Aber er hat dann so viel Spielintelligenz, dass er genau weiß, was er tut. Und wirklich in 99,9% aller Fälle dann auch nicht vom Platz fliegt.
Ich finde, er hat auch dieses lahmmäßige Tackling drauf, nur noch schneller. Und zwar dieses Tackling, indem er den Ball trotzdem ganz eng hält und sofort weiter verarbeiten kann. Die meisten Verteidiger tackeln ja den Ball irgendwo hin ins Aus oder so. Aber er tackelt so oft so, dass der Ball perfekt bei ihm bleibt und er ihn sofort weiter verarbeitet. Das hat mich total beeindruckt, so in seinen, wenn man sich so auch so Zusammenfassungen anschaut.
Ja, stimmt, das hast du sehr gut beobachtet. Also, und vor allem, wenn der Ball auch nicht bei an seinem Fuß kleben bleibt, dann springt er meistens zu einem Mitspieler. Das ist auch, da frage ich mich öfter, wenn ich da ein Juve-Match schaue, wie macht er das? Weil teilweise ist es Glück, aber natürlich ist es größtenteils Können. Und das macht er halt schon wirklich verdammt stark.
Und wie schätzt du ihn so? Also ja, erzähl.
Ja, nein,
bitte. Wie schätzt du ihn so in der Spieleröffnung und so nach vorne ein?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass er so die Qualitäten eines Pirlo oder Schweinsteiger hat. Ich glaube, das habe ich schon kurz angesprochen, dass er wirklich der perfekte Spielmacher wäre. Aber er kann genaue Pässe spielen, er kann weite Pässe spielen. Aber er ist wirklich bei der Spieleröffnung dann zu gebrauchen, wenn es schnell gehen muss. Also bei Konterspielen zum Beispiel. Oder wenn es jetzt wirklich darum geht, Mannschaften, die hinten stehen, die tief stehen, aufzumachen, dass er dann auch reinrennt. Und dann den Pass erwartet seiner Mitspieler. Also das macht ihn gerade so gefährlich, weil er im Prinzip alles gut kann. Es gibt jetzt nicht wirklich eine Fußballerfähigkeit, bei der man sagt, okay, das kann er überhaupt nicht. Vielleicht Kopfball, weil er nicht der Allergrößte ist. Aber
hey, Koppa hat ein Kopfballtor gemacht.
Eben, auch das kann er doch sehr gut.
Aber würdest du jetzt, weil du es angesprochen hast, er hat so einen guten Schuss, also einen guten oder einen sehr guten? Weil so, was ich jetzt in Erinnerung habe, so klar, das, was du angesprochen hast mit dem Tackeln und dieses Kampf, das ist, glaube ich, das kann man überhaupt nicht bestreiten. Aber so schussmäßig hätte ich ihn jetzt gar nicht so krass in Erinnerung gehabt.
Also ich muss sagen,
von der Genauigkeit her irgendwie.
Ja, von der Genauigkeit her in den letzten 4 Jahren war das halt so, dass er vor allem in der vergangenen Saison jetzt nicht so viele Tore geschossen hat. Eben einerseits aufgrund der langwierigen Verletzung und dann der Zeit, die er für die Reha gebraucht hat und für die und dafür, dass er die Form findet. Aber in den Jahren davor hat er eigentlich immer wichtige Tore geschossen, auch durch diese Weitschüsse, durch diese festen, harten Schüsse, die wirklich präzise gekommen sind. Und wenn er jetzt eine ganze Vorbereitung mitmachen kann mit den Bayern jetzt und dann in Form kommt, schon recht früh in der Saison, dann wird er auch bei euch derartige Tore erzielen, davon bin ich überzeugt.
Ja, aber er hat letzte Saison 7 Saisontore geschossen, das ist schon auch nicht so schlecht für einen Mittelfeldspieler. Auch wenn er in 28 Spielen 7 Tore und wenn er dann die Hälfte der Spiele auch nicht richtig fit war, dann ist das eigentlich schon ein guter Wert.
Ja, die Frage ist, wie waren das dann größtenteils solche Fernschüsse oder?
Ja, leider war jetzt ja die Pause für ihn auch wieder sehr kurz. Das gibt mir so ein bisschen zu bedenken. Koppa, dann 10 Tage oder irgendwas frei und sofort geht's wieder weiter. Aber
ja, das wird sehr schwierig sein, glaube ich, dass er dann wirklich von Anfang an fit ist. Also das wird sehr interessant zu beobachten sein, lass ich mich das so formulieren. Hm. Aber ja, das ist dann auch gleichzeitig eine seiner Schwächen, finde ich, dass er öfter mal ein Hitzkopf ist, und zwar im Sinne von, dass er übermotiviert reingeht. Das hat man, glaube ich, auch im Champions-League-Finale gesehen, wenn es um alles geht. Da wirkte er wirklich sehr, sehr aggressiv, aggressiver als sonst. Und dann überschätzt er sich manchmal auch selbst. Und das ist, wie eben angesprochen, auch bei den Verletzungen der Fall. Und das könnte ein Problem werden.
Wenn du gerade Champions-League-Finale ansprichst, wie fandest du dort insgesamt seine Leistung? Weil das ist natürlich jetzt auch was, wo ich ihn stark in Erinnerung hatte, weil das halt so ein Spiel ist, das noch nicht lange zurückliegt. Und da ist er mir jetzt irgendwie nicht so stark aufgefallen.
Also ich fand seine Leistung ganz okay, muss ich sagen.
Ja, ganz okay, aber auch nicht so, wie man dann jetzt von ihm schwärmt, oder? Also weil teilweise hört sich das hier ja schon an, wie als hätten wir jetzt hier den Mega-Coup gelandet.
Ja, also ich finde schon, also es ist ein großer Verlust, dass Vidal von Juve wegging. Aber wie gesagt, das musste einfach sein, weil er weg wollte. Neue Herausforderung. Und deswegen, dass die Bayern hier zugeschlagen haben, bevor irgendein anderer Verein aus England noch in die Verhandlungen eingetreten ist. Also ich glaube, das ist ein großer Coup. Und ja, aber dauert mal besser als Douglas Costa. Also ja, der wird einschlagen.
Aber dann siehst du schon auch so, also im Champions-League-Finale selber jetzt hat er jetzt nicht so krass glänzen können, oder?
Ja, da stimme ich dir zu. Das stimmt. Aber da war er mit Pirlo auch in guter Gesellschaft. Er hatte auch nicht sein bestes Spiel und Pirlo ist ja auch noch immer in seinem Alter ein klasse Spieler. Aber ja.
Und welche Schwächen siehst du noch so bei ihm, wenn man da welche ausmachen kann? Weil du hast ja schon gemeint, es ist ein relativ kompletter Spieler so, aber neben seiner Hitzköpfigkeit, gibt es da noch irgendwas, was auffällt?
Ja, er ist spielerisch selbst, also in der Spieleröffnung, wie schon vorhin angesprochen, ist er halt eben kein Spielmacher mit einem extrem genialen und, wie soll ich sagen, ja, extrem genialen Überblick, aber er kann es trotzdem ganz gut. Und was ich dann noch problematischer sehe, ist eigentlich, dass er sehr von seiner Physis lebt. Also das heißt, wenn so ein Schweinsteiger mal jetzt nicht unbedingt fit ist und nach einer Verletzungspause wieder zurückkommt, dann kann er das durch seine Abgebrühtheit und durch seine Spielübersicht und durch seinen Spielwitz teilweise kompensieren, behaupte ich jetzt mal. Und bei Arturo Vidal ist es dann natürlich umso schwieriger, weil wenn dann ein Tackling zu spät kommt, weil er jetzt nicht 100% fit ist und vielleicht auch nur 99%, dann ist das natürlich gerade bei einem Spieler mit seinen Attributen schon sehr, ja, riskant, sage ich mal.
Das würde dann auch heißen sozusagen, im Alter würde das dann immer mehr sich eher negativ auswirken sozusagen, oder?
Ja, also ich muss gestehen, das wäre schon spekulativ, aber es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass ein Spieler sich jetzt am Knie verletzt hat und dann auch noch von dieser Physis lebt, wie eben schon angesprochen. Ich glaube dann eben in diesem Fall, das wird dann so wie bei Gennaro Gattuso, der ja auch so ein Pitbull war. Und je älter er geworden ist, also er ist nicht unbedingt besser geworden, im Gegensatz zu einem Maldini, der halt eher ein feiner Techniker war, auch,
ja gut, obwohl er Verteidiger war. Jetzt ist er mal noch im besten Fußballeralter, 2 Jahre, kann das allemal noch machen, dann ist er 30 und dann wird man sehen, wie sich jetzt die Verletzungsanfälligkeit weiterentwickelt, sage ich mal.
Ja, also ich denke schon, dass er auch seinen Vertrag erfüllen wird und bis dahin tolle Leistungen bringt. Also das, ich wollte das jetzt nicht so rüberbringen, dass er jetzt gleich in einem Jahr dann schon weg vom Fenster ist oder so. Nee.
Ja, und das mit dem Ballverteiler, was du gesagt hast, das ist ja, er ist ja nicht so der typische Sechser, der die Bälle verteilt. Der ist ja schon eher so ein Achter-Typ. Der braucht halt, ja, wie bei Juve auch, der Pirlo war der Typ, der dahinter stand und die Bälle verteilt hat. Das wird bei uns wahrscheinlich Xabi Alonso sein. Und er spielt dann so auf der Halbposition davor, etwas offensiver, kampfstark und so. Das ist eigentlich seine Position.
Genau.
Da muss er die Bälle ja auch nicht so verteilen. Mhm. Mhm.
Der war auch euer Elfmeterschütze, oder?
Ja, stimmt. Das ist dann eher auch noch eine kleine Schwäche, würde ich sagen. Also er hat doch einige Elfmeter vergeben.
Das passt ja dann auch zu uns.
Ah, das ist sehr gut. Ja. Da ist er in guter Gesellschaft bei uns momentan.
Also ich glaube, er hat, ich weiß nicht, ihr habt sicher die Statistiken vorliegen, aber ich glaube, er hat ungefähr in der Rückrunde 3 Elfmeter verschossen. Also, ja, das lasse ich mal dahingestellt.
Es gibt so einen ganz interessanten Artikel, der auf überdielinie.de veröffentlicht worden ist. Und zwar wurde der übersetzt vom Steffen Niemeyer @fcb-login, ein guter Freund von uns. Und der ist von dem Biografen von Pep Guardiola, Marti Peranau. Und der hat eben einen Artikel geschrieben, auch für Zeitungen dort, warum Vidal? Und da hat er so ein paar Thesen aufgestellt und ich wollte einfach jetzt dich mal fragen, ob die Thesen aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht zutreffen. Also
okay,
der Hauptgrund war laut diesem Marti eben, dass Pep Guardiola sich eins gewünscht hat, einen Spieler mit gewaltiger Präsenz auf dem Platz.
Trifft zu.
Eindeutig. Okay. Dann, was ich auch interessant fand, dass er anscheinend, oder dass er eingeordnet wird, dass es fürs Pressing von Bayern extrem wichtig werden kann. Und der Marti sagt, dass es bei Bayern eigentlich nur 2 Spieler gibt, die ähnlich gut pressen können wie Vidal, und zwar Lewandowski und Alaba. Wie schätzt du seine Pressing-Fähigkeiten so ein?
Ja, also trifft auch zu, sage ich jetzt mal. Also ich ad hoc kann ich jetzt nicht sagen, ob er besser noch ist als Alaba und Lewandowski in dieser Hinsicht, aber er spielt auf jeden Fall auf diesem Level mit, also Pressing top bei Vidal.
Wo presst er? Hält er sich im Mittelfeld auf oder geht er auch mal richtig vorne rein? Oder wo bewegt er sich? So, du hast ja gemeint Box to Box, also quasi backet das ganze Feld.
Ja, genau. Also natürlich klingt das jetzt komisch, wenn ich das sage, aber es ist wirklich überall auf dem Platz anzutreffen. Also er hat Kopfballtore geschossen, wie du es früher erwähnt hast, bei der Copa America. Dann kann es aber auch sein, dass er wirklich wie ein Stürmer in den freien Raum reinrennt. Mhm. Dann kann es aber auch sein, dass er jetzt einen Stürmer auf der anderen Seite dann wenige Minuten später entscheidend deckelt und ihm den Ball wegnimmt. Und er würde sonst vielleicht allein auf den Torhüter zurennen. Also das ist schwer zu verallgemeinern, aber der ist wirklich überall zu finden.
Ja, dann nehme ich eigentlich schon die Antwort für den letzten Faktor voraus, weil Pep Guardiola es wichtig ist, laut dem Marti, jeder Spieler weiß 2 oder 3 verschiedene Rollen zu interpretieren und Positionen zu spielen. Auf welchen Positionen hat Vidal bei Juve so gespielt?
Alle.
Torwart.
Also er hat auch in zumindest einer Partie Innenverteidiger gespielt, wie alle Verteidiger verletzt waren. Er war auch schon mal hängende Spitze.
Er hat auch schon links oder rechts außen gespielt, oder?
Ja, genau. Aber natürlich im Mittelfeld, wie du schon gesagt hast, interpretiert den Achter, hat er meistens gespielt. Aber er hat auch schon vor Pirlo und hinter Pirlo gespielt. Hängt auch davon ab. Also natürlich mit unterschiedlichem Erfolg. Aber im Prinzip, wenn es der Trainer ihm zutraut, dann wird da schon was dran sein.
Absolut. Ja, cool. Ja, hast du schon eigentlich schon alles bestätigt, was die hier geschrieben haben. So.
Ja, ich hoffe nur, dass ich mich nicht so täusche wie mit dem Champions League-Finale der Bayern.
Also Jahr. Hallo, Halbfinale, ja war Halbfinale, hast du dich ja jetzt nicht so getäuscht. Also
stimmt auch wieder.
Hätten wir nicht so viele Verletzte gehabt.
Genau. Wäre ja. Vidal schon da gewesen, wären wir im Finale gewesen. Und also meine letzte Frage jetzt. Wie siehst du den Menschen Arturo Vidal? War der ja schon immer so ein bisschen ja, für Aufregung neben dem Platz sorgt.
Nicht zuletzt bei der Copa America.
Ja, genau.
Ja, das stimmt. Mit seiner betrunkenen Fahrt. Also das ist schwierig einzuschätzen. Natürlich, keiner von uns kennt ihn jetzt persönlich. Aber wie er so rüberkommt in den Interviews, eigentlich immer sehr bescheiden, nicht überheblich. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, dass als er da geweint hat bei der Präsentation oder beim Interview.
Pressekonferenz.
Genau. Mhm. Und ich habe ihm das zumindest abgekauft, also dass er da wirklich fertig und betroffen war. Inwieweit das zutrifft, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber gespielt war das, denke ich, nicht. Und so kommt er auch in den Interviews rüber. Auch sehr höflich, teilweise distanziert. Aber trotzdem stets sympathisch. Und das hat man auch, finde ich, bei der Pressekonferenz der Bayern jetzt gesehen. Mhm. Und er hat letztes Jahr nicht gelogen, als er gemeint hat, dass er seine Karriere bei Juve beenden könnte. Aber er hat dann auch damals schon bestätigt, er könnte trotzdem weggehen. Und es ist schwierig, über einen anderen Club zu reden, wenn man schon bei einem großen Club spielt. Und das hat er dann auch, also diesen Spagat, das schafft jetzt nicht jeder Spieler. Also bei der Bayern-Pressekonferenz, dass er sowohl den Bayern-Fans als auch den Juve-Fans quasi nicht auf den Schlips tritt und auch den Vereinsangehörigen, das hat er gut hinbekommen. Das war eine sehr gute Pressekonferenz.
Das ist und auch aufgefallen so bei Twitter und überall. Auch der Juve-Twitter-Account hat total positiv über ihn geschrieben und die ganzen Juve-Fans auch. Ich war total überrascht. Normalerweise ist immer so, gerade so ein YouTube-Video, Best of Vidal 2015, steht dann drunter immer, Welcome to Bayern, und dann von den Juve-Fans immer, fuck you und so. Aber da überhaupt nicht. Die waren eigentlich alle, haben ihm nur das Beste gewünscht.
Aber da hat nicht der Trainer von Juve mit einem Bayern-Trikot ein Foto gemacht, oder? so wie es ja bei Douglas Costa war.
Und beeinflussen die Eskapaden außerhalb vom Platz seine Leistung auf dem Platz?
Würde ich sagen, eher nicht. Okay. Aber das ist auch sicher ein Mitgrund, warum sich jetzt zum Beispiel der Juve-Manager Marotta nicht besonders gewehrt hat und nicht um Vidal gekämpft hat. Weil es ist so ein Verein, der ist zwar darauf aus, ein familiäres Image zu pflegen, und auch eine familiäre Atmosphäre. Also da kann man die Spieler fragen, auch nach ihrer Karriere. Da ist eigentlich immer eine tolle Atmosphäre. Aber wenn man mal dann aus der Reihe tritt und sich solche Sachen erlaubt, also ein Balotelli beispielsweise, wenn der sich nur einmal sowas erlaubt, was er sich bei Manchester City oder sonst wo geleistet hat, bei Juve ist er nach 1-2 Wochen weg und kommt auch nicht mehr zurück.
Also ja, was war dabei? Vidal ist doch letzte Saison auch irgendwas vorgefallen. Ich habe nur gelesen, dass er eine Rekordstrafe von 100.000 Euro zahlen musste.
Genau, ja, da eine Schlägerei in einem Nachtclub. Also, okay. Ich möchte da jetzt keine Behauptungen aufstellen, weil sowohl der Verein als auch der Spieler immer von angeblichen Behauptungen gesprochen haben. Und das möchte ich dann auch einfach so wiedergeben. Aber ja. Ich glaube, da ist schon was dran.
Kann man sich durchaus vorstellen, würde ich mal sagen.
Denke ich auch, ja.
Hat's Tomahawk ausgepackt.
Ja, Jungs, habt ihr noch Fragen zu Arturo?
Nee, ich denke, wir können uns auf einen sehr kompletten, vielseitigen Spieler freuen. Und ja, ich bin gespannt, ob er schon am Wochenende jetzt, heute ist er eigentlich erst ins Training eingestiegen, ob er am Wochenende schon spielt.
Ich hätte noch eine Frage, und zwar, es wird oft der Vergleich gezogen mit Van Bommel. Wie würdest du das sehen? Also ein bisschen hat man es jetzt ja schon rausgehört eigentlich, auch wenn man dann hier die Statistiken rausgezogen hat mit gelben und roten Karten, dann könnte man jetzt sagen, nee, passt eigentlich nicht so. Wie würdest du das sehen?
Meinst du jetzt spielerisch von der Qualität her oder von der Aggressivität her?
Ja, beides. Allgemein wird halt oft, oder was heißt oft, aber des Öfteren eben dieser Vergleich gezogen, dass es halt, dass er ähnlich ist, weil er eben dieser, auch was du schon angesprochen hast, der harte Hund halt, der dazwischen geht und auch immer Einsatz zeigt. Wobei bei Van Bommel ja auch immer dann, gerade bei den Gegnern, das auch so negativ gesehen wurde, dann auch ja immer haarscharf an der roten Karte oder man meint, jetzt fliegt er gleich vom Platz. Bei Van Bommel war es dann natürlich auch oft so. ja, einfach ob das gerecht ist, diese Parallelen da aufzuziehen, also oder wo sind die Parallelen und wo sind keine Parallelen?
Also ich muss sagen, ich finde den Vergleich schon ganz gut. Vor allem von der Spielanlage her, von Aggressivität her, ja, also ist der Vergleich wirklich angebracht. Und ich muss sagen, ich mag Van Bommel sehr gerne oder beziehungsweise mochte ich ihn, wie er bei den Bayern war. Ich hatte nie was gegen ihn, das hat mir immer gefallen eigentlich und ich habe viele Bayern-Spiele gesehen. Und bei allem Respekt vor Van Bommel, also Arturo Vidal ist schon noch meiner Meinung nach eine Klasse mindestens stärker als Van Bommel.
Ich habe auch von so einem Kicker, ich glaube, war es Kicker-Mitarbeiter, ich weiß es gar nicht, war ein so ein Tweet gelesen, Arturo Vidal ist Van Bommel in gut. Das war ich halt auch irgendwie krasse Aussage.
Ja, das ist sehr gut. Gemeint zwar, aber sehr gut. Und ja.
Aber Basti, wo du gerade den Vergleich mit den Karten angesprochen hast, Van Bommel hat in der Bundesliga keine einzige rote Karte bekommen. Und auch nur 3 Gelb-Rote. Das
ist alles immer verzerrte Wahrnehmung hier.
Ja. Ja, man denkt jetzt sofort immer an die Stinkefinger und was weiß ich und so.
Ja. Ja, das stimmt.
Ja, aber den Vergleich so, der bessere Van Bommel finde ich eigentlich auch ganz gut, weil er einfach technisch viel stärker ist.
Er hat praktisch denselben Kampfgeist und die defensiven Qualitäten, aber noch dann zusätzlich offensiv. Alles andere, was du schon angesprochen hast.
Ja, Technik und Offensivqualitäten.
Mhm. Ja, Roman. Vielen, vielen Dank. Das war schon wieder unglaublich geil. Aber wir können dich hier nicht entlassen, weil du bist quasi unsere Krake Paul. Du bist unser Orakel. Du musst zumindest noch mal eine Ansage machen. Was erreicht der FC Bayern München in diesem Jahr? Und wo siehst du Juventus Turin in diesem Jahr?
Am Ende der Saison.
Am Ende der Saison, ja. Nicht in diesem Jahr, in dieser Saison.
Okay, die Bayern werden die Meisterschaft holen. Juventus wird Vizemeister.
Was? Wieso das?
Und ich glaube nicht, dass sie einen 5. Titel jetzt schaffen.
Wer wird dann Meister?
Ich befürchte, irgendein Mailänder-Club könnte die Überraschung schaffen.
Was?
Jetzt mit den 100 Millionen von Mr. B, die ja noch in den AC Milan pumpen wird, da könnte noch was gehen.
Boah.
Das sind wieder Prognosen hier. Sau ja. Gut.
Aber ich bleibe bei meinem Tipp vom letzten Jahr. Den habe ich euch jetzt nicht gesagt, weil, falls ihr euch noch erinnern könnt, bei einem der letzten Podcasts habe ich gemeint, für Juve ist es noch etwas zu früh in diesem Zyklus, dass sie jetzt die Champions League gewinnen und dass sie dann das in Mailand nachholen werden. Und deswegen bleibt mein Tipp Bayern München gegen Juventus im Finale der Champions League in Mailand.
Oh. Oh. Oh, wir verlieren dann, oh no.
Ohne Vidal und ohne Pirlo schafft's Juve.
Wer weiß. Also sie haben gute Spieler geholt. Kedira wird's richten.
Pogba bleibt der. Also das fand ich ja eh total...
Mandzukic.
Ja, also das, ja. Also ich fand, ihr habt super Transfers gemacht. Ich war total begeistert. Also auch so Mandzukic ist ja eigentlich vom Charakter auch so eine Art Vidal. Dieser Kampfgeist, dieses Reinhauen, diese Aggressivität. Also...
Und ein richtiger Knipser hat noch gefehlt. Also das ist Mandzukic auf jeden Fall.
Finde ich auch.
Ja. Und was ist da mit dem Gerücht um Draxler? Das ist ja auch jetzt immer wieder so in den Medien präsent.
Das ist schon vorbei. Schalke hat das Juve-Angebot abgelehnt, oder?
Ich habe heute gelesen, dass wieder derselbe Sky Italia-Mensch gemeint hat, der auch den Transfer vorhergesagt hat von Vidal zu Bayern. Mhm. Der hat gemeint, Juve gibt nicht auf und will das Angebot erhöhen.
Oh, okay.
Wobei ich bei allem Respekt vor Draxler bitte nicht.
Ja, also, ich sehe ihn auch nicht so weit.
Ich wollte gerade sagen.
Weil sonst waren ja in den Medien so Isco oder Oscar, die sehe ich schon viel stärker und nicht so verletzungsanfällig.
Genau, also für Vereine eines Kalibers wie Bayern oder Juve ist er noch nicht bereit und er ist so verletzungsanfällig. Also in Italien treten die Verteidiger ihm ein paar Mal rein und dann fehlt er wieder ein paar Wochen. Also,
das Gleiche musste ich auch bei Mario Götze denken, als die Gerüchte aufkamen, dass Götze zu euch geht. Also erstens habe ich es für völlig absurd gehalten und zweitens, hey, also Götze in England oder Italien, hey, also ich weiß nicht.
Das wäre zu hart, glaube ich.
Da tut er mir einfach leid.
Ja, dann geht es ihm wieder mit Podolski, fürchte ich.
Ja, das könnte gut sein. Ja, toll. Ich hoffe, wir sehen uns dann mal wirklich bald.
Im Finale.
Im Stadion dann. Allerspätestens. Und sagen ganz, 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 ganz vielen Dank, dass du uns so tolle Einblicke zum Thema Juventus Turin, Arturo Vidal etc. gegeben hast. Danke. Ja. Bis bald hoffentlich.
Ja. Ich muss mich bedanken. Vielen, vielen Dank bei euch. Also es hat mir wieder eine Freude bereitet. Ein Traum wie immer.
Bis zum nächsten Mal. Danke.
Bis zum nächsten Mal. Mal.
Servus. Ciao, servus.
Ciao, servus. Ciao. Viel Spaß noch.
Danke.
Ciao.
Da war er weg.
Ja, so schnell geht's.
Und wir haben unsere allererste Live-Schalte hier gefahren mit der neuen Technik, weil das wollten wir auch noch erzählen. Wir haben ja wieder keine Kosten und Mühen gescheut und können jetzt live Gäste in die Sendung einladen über Skype, was weiß ich, das Ganze noch live streamen zu YouTube. Wir nehmen jede Spur jetzt einzeln auf. Es ist unglaublich.
Genau, schreibt in die Kommentare, genau, ob das gut war oder war der Roman überlaut und wir zu leise oder
das, wie das war's? Könnte tatsächlich auch sein. Die Ausschläge sind ein bisschen in die Richtung. Ich bin gespannt, aber wir haben ja jetzt auch Pegel und unsere Stimmen müssen jetzt eigentlich viel fetter und cooler klingen. Eigentlich.
Gibt uns Resonanz.
Genau, das sowieso. Wir haben ja auch schon ganz viel tolle Resonanz von euch bekommen. Jungs. Ich würde sagen, das Thema Toroidal haben wir in aller Ausführlichkeit behandelt. Und bevor wir weitermachen mit den nächsten Gerüchten, hätte ich gesagt, lassen wir doch einfach die Hörer zu Wort kommen, oder? Weil die wissen es ja eigentlich immer so ein bisschen besser als wir.
Die Hörer und Gäste.
Die Hörer und Gäste, das ist eigentlich unser Kapital. Ohne die Hörer und Gäste sind wir gar nichts. Weil wir hatten natürlich passenderweise jetzt gefragt, was ihr denn von den bisherigen Transferaktivitäten von uns haltet in unserer Erfolgsfrage. Und weil ich sehe, dass die anderen noch ganz wild rumklicken. Ah nee, der Felix ist schon am Start.
Ja, schon alles vorbereitet.
Nein, Felix, du bist einfach ein Profi. Dann fang du einfach mal an.
Ja, die Frage war, wie beurteilt ihr unsere bisherigen Transfers und wo muss der FC Bayern München eurer Meinung nach noch aktiv werden? Dann lese ich gleich mal die erste Antwort vor. Die ist vom Cem. Costa ist ein richtig guter Transfer, kann meines Wissens mehrere Positionen spielen. Für den verletzungsanfälligen Ribéry eine sehr gute Alternative. Kimmich ist noch jung und unerfahren, ob er sich bei diesem hohen Niveau durchsetzen kann, bleibt abzuwarten. Ulreich ist ein starker Keeper, auch wenn ich seinen Wechsel nicht ganz nachvollziehen kann. Er wird sich aber verbessern und bei einem Ausfall unsere Nummer 1 ein sicherer Rückhalt sein. Unser Rückkehrer Højbjerg und Kirchhoff sehe ich auch als Verstärkung. Gerade Højbjerg hat solide und konstant gespielt.
Ja.
Sehr positive.
Kann man so unterschreiben.
Ja, der Simon schreibt, Costa hat sich ja nach den ersten Spielen als Top-Transfer gezeigt und Kimmich kann in Zukunft auch eine feste Größe werden. Vidal ist unser Königstransfer. Er hat Top-Qualität, aber muss sich natürlich bei uns beweisen. Ulreich ist gut, aber wie immer die Nummer 2 sein. Ich denke, man sollte eventuell noch einen Innenverteidiger und einen Rechtsverteidiger verpflichten. Auch ein neuer Stürmer wäre hier nicht verkehrt.
Ja, da hat er auch eigentlich völlig recht.
Zum Thema Costa müssen wir ja schon fast ein bisschen Abbitte leisten, gell?
Ja.
Wenn ihr auch so Nachrichten kriegt, ihr habt so über Costa geschimpft und jetzt war er so gut.
Ja, in der letzten Folge haben wir die Transfers etwas belächelt. Dann auf der China-Reise hat Costa ja eigentlich am meisten überzeugt oder war überraschend gut, für uns zumindest. Andere wussten es bestimmt schon vorher. Ja, er hat uns überrascht.
Vor allem, es war echt spannend. Er hat links, rechts gespielt, genau für was man ihn geholt hat. Er ist immer gut nach vorne reingegangen, wahnsinnig schnell, tolle Dribblings gezeigt, viele Vorlagen versucht. Die Pässe kamen jetzt nicht immer an, die Flanken und so, aber bei sowas muss sich ja auch erst entwickeln. Du spielst dann am besten läuft es, wenn zum Beispiel Ribéry, Alaba zusammenspielen, jedes Spiel zusammenspielen, dann kommen die Automatismen.
Ja, der hat ja auch nur zweimal mittrainiert oder so.
Genau.
Da muss man jetzt schauen, ist jetzt auch noch früh, da ein Urteil zu
machen. Es war auf jeden Fall weitaus besser, als ich dachte und er ist auf jeden Fall aufgefallen. Ja. Es war so, dass man gesehen hat, wow, okay, der ist auf jeden Fall eine Waffe, auch gerade gegen Gegner, die sich hinten reinstellen.
Ja. Und dann hatte Simon ja noch geschrieben, dass man vielleicht noch einen Innenverteidiger und einen Rechtsverteidiger verpflichten sollte.
Ja, da gab es ja anscheinend, oder zumindest was ich so gelesen habe, schon die Absage, dass wir noch einen Innenverteidiger verpflichten.
Ja, das
es sei denn, es tut sich bei Dante noch was.
Aber ja, das finde ich jetzt eigentlich falsch, weil Dante war jetzt gar nicht dabei, hat noch gar nicht trainiert eigentlich, jetzt immer noch nicht, Bart Stüber ja sowieso nicht und Javi Martinez hatte ja auch schon wieder Probleme, hat eigentlich auch gar nicht trainiert. Wir haben eigentlich nur Boateng und Benatia, die fit sind und bei den anderen dreien kannst du es einfach schwer voraussagen. Da Kirchhoff haben wir natürlich noch, der ist aber auch verletzt.
Der wird doch also, eh nicht bei uns spielen.
Nee.
Oder?
Also wir haben halt die zwei Innenverteidiger und alle anderen sind verletzt und man kann es nicht voraussehen, wer wann überhaupt fit wird und deswegen bräuchte man eigentlich schon noch einen.
Wobei er jetzt auch Guardiola immer wieder die Außenverteidiger innen spielen lässt. Ob jetzt aus der Not heraus oder weil er es wirklich so sieht, ist halt die Frage. Aber ich hätte es auch so gesehen. Also ich fand ja diesen Plan ganz gut, Badstuber an Stuttgart zu verleihen oder so, um Spielpraxis zu gewinnen und dann selber noch einen zu holen. Und also klar, Dante, dass der nicht gehen will, verstehe ich, weil nirgendwo wird er wieder so viel Geld verdienen wie bei uns. Ja. Aber eigentlich ist das kein Mann mehr für uns.
Ich glaube, Guardiola, den alten Alaba in der Dreierkette hinten, das kann er sich, glaube ich, schon gut vorstellen. Mhm. Rafinha ist, glaube ich, nur der Notnagel, weil der sah ja auch eigentlich nie wirklich gut aus, wenn er da gespielt hat, fand ich. Ja, eigentlich braucht man noch einen. Und Rechtsverteidiger, ja auch, Weiser ist gegangen. Wir haben eigentlich nur Rafinha. Ist halt die Frage, wie jetzt Lahm eingeplant wird, wenn natürlich jetzt im Mittelfeld noch Vidal dazugekommen ist und dann Vidal, Thiago und Xabi Alonso, die drei im zentralen Mittelfeld sind, könnte Lahm natürlich wieder außen spielen, was ja nicht verkehrt wäre, was wir schon oft angesprochen haben. Dann bräuchte man keinen mehr, aber wenn er im Mittelfeld spielen soll, dann wäre es schon auch noch gut, einen Rechtsverteidiger zu holen.
Ich mache mal weiter mit dem Todesstern des Südens, oder Basti, willst du noch was erzählen? Costa, positiv. Costa ist ein guter Backup für Robbery mit Potenzial. Kimmich auch. Vidal wird uns nach vorne bringen. Sturm fehlt noch was. Kimmich fand ich auch eine positive Erscheinung bei den Spielen in China. Fand ich echt geil. Der hat gute Sachen gemacht, viel antizipiert, tolle Bälle verteilt. Was ich krass fand, er wirkte sogar für mich besser als Joyberg, der auch gespielt hat,
ja
dort.
Ja, fand ich auch. Er kann so, glaube ich, in der Saison so die Gaudino-Rolle einnehmen. So in den Spielen, wo einige geschont werden, dann von Anfang an spielen und langsam rangeführt werden.
Wobei ich ihn tatsächlich auf jeden Fall stärker einschätze als Gaudino.
Ja,
muss
klar,
ich sagen.
Klar, deswegen auch die Rolle und Gaudino dann in Ausleihen oder zweite Mannschaft.
Ja.
So, und Kimmich nimmt dann die Rolle als Backup in der Profimannschaft ein.
Ja, und Sturm sagt, da fehlt noch was, sehe ich ja eigentlich auch so, aber ich denke nicht, dass da irgendwas kommen wird tatsächlich. Wirkt nicht mehr so.
Hat man überhaupt noch nie gehört, dass irgendein Stürmer im Gespräch ist überhaupt. Ich denke auch, dass dann Müller da spielen wird, wenn Lewandowski nicht kann.
Götze vielleicht, Robben vielleicht, der ja auch oft sehr offensiv gespielt hat dann.
Also ja. Pep ist, glaube ich, ein richtiger Stürmer genug, wo er nicht weiß, wo er hinstellen soll.
Das ist wahrscheinlich schon zu viel. Freut sich, wenn er dann verletzt.
Lewandowski hat ja ganz nett in irgendeinem Interview gesagt, er hat im letzten Jahr sehr viel gelernt links außen und hofft, dass diese Saison besser wird. Ja, sind wir mal gespannt, aber ich glaube auch nicht, dass da noch was gemacht wird.
Nö. Mach doch weiter, Felix, gleich hier.
Die
nächsten.
Der Dominik schreibt, sieht man vom Weggang Schweinsteigers ab, war die Transferphase bisher zwar relativ unspektakulär, aber dennoch positiv. Vidal wird den Fußballgott als Persönlichkeit nicht ersetzen können, ist aber fußballerisch eine Bereicherung. Kimmich zumindest ein interessantes Talent. Douglas Costas Transfer wurde ja von den Medien und Fans, wie auch von uns, sehr kritisch gesehen, könnte sich aber möglicherweise in der Vorbereitung als gute Verstärkung herausstellen. Falls nicht, wäre ein Winger von internationaler Klasse das Sahnehäubchen des Transfersommers. Zu guter Letzt kommen ja auch noch einige interessante Spieler zurück, die ausgeliehen waren. Einige interessante, ein interessanter. Green und Kirchhoff würde ich jetzt mal als uninteressant bezeichnen.
Aber Kimmich hier wird hier durchweg positiv, ne?
Fand ich auch gut. Ja, mal der Winger, natürlich, da hoffen wir natürlich alle noch. Die Maria sah jetzt ja immer schlecht aus mit PSG, aber jetzt habe ich heute schon wieder die ersten Berichte gelesen, dass es wohl doch sein könnte, dass diese Haltung, die Sammer angekündigt hat, wir verhalten uns passiv in diesem Transfer.
Ja, weil PSG hat ja auch scheinbar so wenig, nur 40 Millionen geboten. Aber ich finde, wir brauchen ihn eigentlich jetzt, gerade wo Vidal da ist, nicht wirklich mehr. Ja,
aber er löst doch nicht unser Problem auf den Außen, Vidal.
Die Maria hat auch in den letzten Jahren immer im zentralen Mittelfeld gespielt. Klar, kann er auch außen.
Bei Real hat er doch nur außen gespielt, oder?
Nee, auch dann schon eher zentral am Ende. Früher hat er zwar außen gespielt, aber dann als Bale und Ronaldo da waren, hat er auch im Zentrum spielen müssen. Das hat er auch bei Manchester gemacht, wenn er denn mal gespielt hat. Und klar, er kann auch außen spielen, aber ich sehe ihn jetzt auch nicht als überragenden Außenspieler. Deswegen, außerdem ist er viel zu teuer. Ich würde sagen, den braucht man nicht mehr. Ich war ja schon eh immer dagegen, dass man
ihn holt. Wen holen wir denn dann?
Ja, ich glaube nicht, dass wir noch jemanden holen. Also, ja,
ich, De Bruyne wäre schon geil, wenn er nicht zu,
also De Bruyne könnte ich mir noch vorstellen. Der ist zwar auch nicht der typische Außenspieler, aber wenn da jetzt tatsächlich noch jemand ernst macht, Manchester City zum Beispiel, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass wir da nochmal ein Wörtchen mitreden und dass dann vielleicht der
doch ich auch dieses bevor Jahr er irgendwo anders hingeht, dass er dann zu uns geht. Ja. Ich bin gespannt.
Ja. Der Marco Schröder schreibt, also ich würde noch Green und Heuberg nach Augsburg abgeben. Der alte Augsburg-Fan denkt natürlich nur an seine eigenen Interessen.
Das ist schon ein bisschen frech. Der Absatzkicker schreibt auf Twitter, Douglas Costa bisher mit ansprechenden Leistungen kann in die Rolle eines Ribéry-Robben hereinwachsen. Mit Arturi Vidal kommt ein Spielertyp, der im bisherigen Kader fehlt. Aggressiv, defensiv, offensiv stark, möglicherweise Doppel-6 mit Thiago leicht vorgezogen, verkappter Achter. Kimmich, Verpflichtung mit Blick auf die Zukunft absolut einleuchtend. Ulreich, Transfer genauso sinnvoll für einen Reservekeeper, extrem jung und noch entwicklungsfähig. Und jetzt eine Frage, die wollte ich dem Roman eigentlich auch stellen. Würde eine Verpflichtung von Kingsley Coman, Juventus Turin, hängende Spitze oder links außen gutheißen, ebenfalls mit Blick auf die Zukunft? Ach Mist, das wollte ich noch mit Ihnen fragen. Egal.
Ja, das wäre halt, das hatten wir auch letztes Mal, glaube ich, schon angesprochen. Da war er gerade in der Medienverlosung, sage ich mal. Mhm. Jetzt ist ja noch Adama Traoré von der zweiten Mannschaft von Barcelona dazugekommen. Das wären halt so zwei Spieler mit Potenzial, die noch sehr jung sind, noch nicht so teuer sind. 15
Millionen Ausstiegsklausel hat der sogar.
Um den Dreh, beide, glaube ich. Das wären halt so Spieler, die man noch für relativ wenig Geld und viel Potenzial holen könnte. Und das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen als Di Maria oder irgend so ein Topstar.
Ja, wenn du es jetzt gerade schon angesprochen hast, weil den Adama Traoré fand ich auch super geil. Ich muss zwar sagen, ich habe ihn nur einmal gesehen. Youth League gegen Schalke 04, da haben sie 1-0 gewonnen. Aber der ist da derart herausgestochen. Extrem, also ich fand ihn extrem geil. Gute Physis, der ist halt 18, 19, aber schon total gut unterwegs. Trickreich, dribbelstark, sauschnell. Also der hat mir einfach total gut gefallen. Lag vielleicht auch daran, dass er gegen Schalke gespielt hat und zwar die U19. Aber egal, also wenn man den für 15 Millionen haben kann, warum nicht? Da musste ich auch an die Aussage von Karl-Heinz Rummenigge denken, der gesagt hat, vielleicht müssen wir dieses Jahr noch aktiv werden, weil die Preise im nächsten Jahr explodieren. Und im nächsten Jahr hätte er zum Beispiel die 15 Millionen Ausstiegsklausel nicht. Also vielleicht schlagen wir dazu, würde auch dazu passen, Barcelona bedient, Guardiola, ich weiß nicht.
Wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten. Ich weiß nicht. Der spielt halt bei Barcelona in der zweiten Mannschaft, wird in der ersten Mannschaft nicht berücksichtigt, auch diese Saison wieder nicht. Das wird ja schon auch irgendeinen Grund haben.
Ja, die haben halt starke Barcelona, Leute da, gell?
Ja, gut, aber so viele Stürmer haben sie jetzt auch nicht mehr. Also Pedro wird ja wahrscheinlich gehen. Dann haben sie eigentlich mehr oder weniger die drei, die immer spielen. Messi, Suarez, Neymar. Dann diesen El Haddad, wie heißt der? Noch so einen Jungen. Mhm. Aber dass dann der Traoré noch nicht mal irgendwie im Kader ist oder mittrainieren darf mit der ersten Mannschaft, das weiß nicht, es hört sich schon ein bisschen komisch an.
Zumindest ein bisschen komisch, ja, da gebe ich dir recht.
Naja.
Aber trotzdem interessanter Spieler.
Ja, interessant auf jeden Fall, wobei ich mir dann halt auch, was der Felix jetzt anspielt, er spielt dort nicht, spielt er dann bei uns und wir geben auch so viele junge Spieler weg, wo ich mir auch vielleicht gewünscht hätte, dann zumindest mit Rückkaufklausel oder nur ausleihen und man macht das auch nicht. Ja.
Aber ich glaube, so ein Talent haben wir nicht, höchstens Weiser vielleicht, aber das ist ein anderer Kaliber.
Ja, also das ist ein anderer Kaliber, aber trotzdem, es wäre halt dasselbe, so wie der Felix sagt, er kommt dort nicht zum Zug, würde er bei uns überhaupt zum Zug kommen und ja, dann würde ich mir wünschen, dass man eben, auch wenn es vielleicht nicht solche Megatalente sind, aber ich habe es ja auch schon gesagt, so ein Weiser, finde ich, hat in der Rückrunde gut gespielt und hätte ich mir da auch gewünscht, dass man da halt, ja, es ist halt immer mehr, was hier auch bei uns schon öfter angesprochen wurde, man holt so viele Spiele aus so vielen verschiedenen Nationen und dann geht noch so ein Schweinsteiger, das ist halt, man spürt es schon ein bisschen.
Okay.
Na gut, dann der Andreas schreibt noch, ich vermisse immer noch einen Top-Stürmer, da ist es zu dünn. Da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Und dann lese ich gleich noch einen Ralf vor. Der hat geschrieben, bisher aus meiner Sicht eine gute Transferperiode. Einkäufe mit Perspektive, Spieler wie Vidal helfen uns vermutlich sofort. Mir hat auch die Unaufgeregtheit der Transfers bisher gefallen. Und das nicht auf Biegen und Brechen, beziehungsweise um jeden Preis Spieler verpflichtet wurden. Zum Beispiel Di Maria.
Das stimmt.
Allerdings sehe ich nicht, dass sich Green oder Kirchhoff in der ersten Mannschaft zurzeit durchsetzen können, wenn es nicht wieder so viele Verletzte gibt. Eventuell sollte noch ein rechter Außenverteidiger kommen.
Die Unaufgeregtheit muss ich ihm absolut recht geben. Das kam immer alles dann so relativ weit entwickelt, vorher nicht viel Gerüchte, zack, Transfer durch.
Jo. Ja, oh, fast schon zu unaufgeregt für hier die Erfolgsfans. Ja,
wir wollen mehr Gerüchte. Der Felix Mr. Gossip, der will ein paar News.
Ja.
Ich auch, ja.
Du musst mal deine Kontakte anschreiben, was eigentlich mit denen los ist, warum die nichts mehr uns keine Wasserstandsmeldungen mehr bringen.
Das ist schwierig, ja. Mick Rollefest sagt noch, ein Talent für die Sturmspitze und jemand Junges für die rechte Verteidigerposition wären noch nett, aber nicht unbedingt notwendig. Ja, Sturmspitze ist tatsächlich so ein Thema. Aber ich glaube, wir gehen da nur mit einem Stürmer, Lewandowski, in die Saison.
Jo.
Der Gilles24 schreibt noch, wird Dante noch ersetzt? Sieht er nicht so aus. Rechtsverteidiger finde ich gut und Kurt und Gaudino verliehen. Ja, ich glaube, Kurt und Gaudino verliehen sieht jetzt nicht so aus, weil beide jetzt heute zum Beispiel bei den Amateuren gespielt haben und da vielleicht wichtig werden. Leider heute nur ein 1-1, aber anscheinend gute Leistung der Amateure. Schade, dass es nicht geklappt hat, weil Mission Aufstieg sollte hoffentlich klappen. Wobei Regensburg jetzt schon gut vorgelegt hat mit 3 Siegen in den ersten 3 Spielen, Felix. Ja. Deine Regensburger.
Ja.
Ist nicht so geil für Bayern. Und eine
Die Profimannschaft macht ja ein Testspiel gegen Jan Regensburg, dann müssen wir die halt kaputt treten.
Das ist die richtige Einstellung. Sehr, sehr gut. Obwohl, es gibt sogar noch mehrere Antworten. Der Düffet sagt noch, Costa hat mich bisher positiv überrascht. Vidal ein sehr interessanter Spieler, weil die beiden Komponenten Kampf und technische Brillanz verbindet. Bei Kimmich muss man sehen, wie er sich entwickelt, aber für die Zukunft ein sinnvoller Transfer. Ulreich ist ein guter Backup für Neuer. In der Bundesliga jedoch für mich problematisch, wenn es um die Champions League geht. Als mögliche Baustelle sehe ich nur den Sturm. Ich finde es interessant, dass die alle nicht auf die Außenspieler Ribéry und Robben gehen. Ersetzt
ja gut,
Costa jetzt wirklich
Sturm,
beide.
Sturm ja gut, ist Costa, das für die auch, oder?
Costa, Müller, ja. Götze.
Ja, aber Müller und Götze auf den Außen hat ja beides mal nicht so gut funktioniert für mich jetzt. Wir konnten Ribéry und Robben einfach nicht ersetzen. Ich meine, selbst Schweinsteiger hat dann auch
Mai, gespielt. Aber wenn du jetzt mit 3-5-2 spielst zum Beispiel, dann spielen halt Lahm und Alaba die Außen und dann spielst du mit 2 Stürmern, die dann, ist dann wurscht, wer da spielt. Robben, Lewandowski, Müller, Götze, die können dann da alle spielen.
Stimmt.
Es muss ja nicht auf ein System mit 2 Außenstürmern so fixiert sein.
Naja, aber es war halt schon über Jahre hinweg jetzt unsere Stärke und so haben wir halt gespielt.
Ja, aber
vor allem hat man es halt gemerkt, wenn man nicht gespielt hat, dass es nicht funktioniert hat. Das ist eher das Problem. Ne? Klar, ich glaube, da sind ja alle beim Felix, dass man sagt, man muss halt dann einfach anders spielen, aber es hat dann einfach nicht so funktioniert.
Man sieht ja auch, dass es ist ja nicht so leicht, gute Außenspieler zu bekommen. Nee. Vielleicht muss man da auch sein System einfach.
Ja, absolut. Wie gesagt, umstellen. Da sind ja, glaube ich, voll viele bei dir, weil man ja auch sieht, man bekommt einfach nicht die Qualität da nachgekauft.
Wir bräuchten halt einfach Eden Hazard.
Ja, der hat wieder gegen Barca so ein geiles Tor gemacht, der einfach komplett durchgedribbelt, Wahnsinn. Suarez aber auch, geiles Spiel, Chelsea gegen Barca als Test. Es gibt noch 2 Antworten. Mir ist ein Weltmeister. Bisherige Transfers okay, die neuen Spieler passen zur Mannschaft. Es fehlt ein Backup für Lewandowski. Hey, Kalle, Michael Reschke, sag mal, hört mal ein bisschen zu hier bei uns. Gibt's doch nicht.
Felix. Dann der Dr. Pim, der hat geschrieben, bisher gefallen mir die Transfers gut. Der Kader ist bisher besser aufgestellt als in der letzten Saison. Falls Lahm weiter im Mittelfeld spielen soll, brauchen wir noch einen Rechtsverteidiger. Ansonsten wäre noch ein Mittelstürmer-Backup gut. Eigentlich brauchen wir gar nicht mehr vorzulesen, weil schreiben fast alles Gleiche, so ungefähr.
Und eigentlich vertreten auch fast alle so unsere Meinung.
Ja, voll langweilig.
Also das darf man doch jetzt hier nicht so sagen. Aber es das heißt einfach nur, dass wir recht haben.
Ja.
Nee, aber ist auf jeden Fall so. Ja, gut, wen würdet ihr euch denn noch wünschen dann? Hier.
Also im Gegensatz zum Felix fände ich die Maria eben cool. Habe ich jetzt ja auch schon die ganze Zeit geäußert und war auch eigentlich von Anfang an, seit es die Transferphase begonnen hat und die Gerüchteküche gebrodelt hat, so der für mich, wo ich gesagt habe, das wäre auch vom Namen her der Top-Transfer gewesen.
Ist halt auch der Einzige, der auf dem Markt ist, oder? Ich meine, sonst werden gerade noch die wirklichen Top-Spieler werden noch nicht gehandelt. Aber da wieder die Theorie vom Kartenhaus, wenn die erste Karte mal fällt und irgendjemand richtig zuschlägt, dann könnte was gehen. Oder es gab noch keinen Megatransfer. Nö.
Nee, nicht wirklich.
Ja, Raheem Sterling, aber mei, das ist ja, naja, ein Talent mit überteuerten Preisen der Premier League.
Wenn Ronaldo wieder zu Man U geht, dann könnte es losgehen. Und Bale auch.
Ja, beide.
Schweinsteiger war der Megatransfer.
Schweinsteiger war ein geiler Transfer, ja. Nee. Aber war ja auch schon vor wieder angeschlagen dort drüben, gell? Der Schweini.
Ja, ja. Ja, was würde ich mir wünschen für einen Transfer? Eden Hazard? Was glaube ich, ja.
Glaubst du, es kommt noch einer?
Wenn ich ehrlich bin, nein.
Ich glaube, es kommt schon noch einer. Viele Gespräche haben so darauf hingedeutet, aber ich befürchte leider, dass der so irgendwann Mitte August erst kommt, Ende der Transferperiode. Ja. Wie damals Robben, es wäre doch so ein schönes kleines Robben-Geschenk dann da. Auf einmal ist Robben da gegen Wolfsburg, macht sofort ein paar Tore, wäre doch geil. Also ich glaube schon noch, dass wir einen offensiven Spieler brauchen. Basti, wie siehst du's? Du bist bei Maria.
Genau, also ja, das, wenn hier schon der Felix mit Eden Hazard kommt, ich hätte ja dann sowas wie De Bruyne, Di Maria und Pogba, das wäre so meine Wunschkonstellation.
Alle
gewesen.
Drei zusammen.
Yeah. Pogba.
Hier, okay. 200 Millionen und zack.
Bam, ja, wir haben ja gesagt, wir müssen investieren. Also
das wäre hier meine Wunschliste
gewesen. Wir haben gesagt, wir müssen mindestens 100 Millionen in die Hand nehmen. Jetzt haben wir schon ein bisschen zu viel ausgegeben für Costa, aber für Vidal jetzt sind wir schon bei 70 Millionen plus. Also muss schon noch was gehen. Ja, also immerhin tut sich was, muss man ja auch sagen. Aber das ist auch wieder ein Fass, was man dann aufmacht, aber es sind jetzt halt schon alles Südamerikaner, sage ich mal, die zu uns gekommen sind bis jetzt. Und also deutsche Nationalspieler haben uns verlassen. Also es ist ja schon, ist halt auch wieder die große Identitätsdebatte, die da losgeht. Jedes Mal, muss man ja auch sagen.
Ja, wer wäre denn dein Wunsch gewesen, Ruben?
Mein Wunsch.
Du hast ja noch nicht geäußert.
Naja, wenn es wirklich so gewesen wäre, also wenn wir jetzt sagen, wir wollen deutsche Nationalspieler haben, dass man Marco Reus hätte haben können, wäre er natürlich auf jeden Fall ein guter Backup gewesen.
Hätte er sich in die medizinische Abteilung neben Ribéry gelegt, oder was?
Wahrscheinlich. Ansonsten sehe ich auf dem deutschen Markt eigentlich keinen, der diese Rolle spielen kann und der da überhaupt irgendwie gut am Start ist. Aber ja, für jetzt wäre die Maria schon, auch weil es der Einzige ist, über den es Gerüchte gibt, die Maria mit De Bruyne, den ich viel lieber sehen würde, wegen Alter, weil er jetzt schon so gute Leistung.
De Bruyne würde ich auch dieses Jahr
noch sehen. Das wäre mein Fan-Favorite, aber ich glaube, da wird es nichts geben, aber wer weiß. Wie gesagt, lasst mal den ersten Baustein umfallen. Bisschen schiele ich immer noch auf Bale, aber schauen wir mal.
Den will ich auch nicht.
Ihr seid einfach eiskalt.
Felix, also ich hätte jetzt gegen Bale nichts.
Zur China-Reise müssen wir, glaube ich, einfach nicht viel sagen, oder? Also
es wurde wenig trainiert, es gab 3 Testspiele und sehr viele Medien oder was auch immer für Termine.
Es wurden viele gefakte T-Shirts verkauft, wir waren mal wieder ein Land mit Diktaturhintergrund besucht, das man eigentlich nicht so besuchen sollte. Wir haben für die Bundesliga Werbung gemacht.
Also hier gefakte T-Shirts, das heißt nichts hier für uns Merchandise-mäßig, sondern wir haben dann den China-Merchandise-Markt gestärkt, oder wie?
Ja, aber hoffentlich beide, auch den Originalmarkt. Es gibt einen FC Bayern Online-Fanshop jetzt. Die sind auf den chinesischen Facebook und Twitter und wie auch immer sie heißen, vertreten. Und irgendeine Agentur hat ja ausgerechnet, dass wir 90 Millionen Sympathisanten in China haben, was von allen europäischen Vereinen am meisten ist.
Lass mich raten, wie haben die Agentur beauftragt?
Keine Ahnung.
Ich liebe sowas.
Ja, und es steht fest, dass man jetzt halt, soll da auch ein Büro eröffnet werden und Man macht halt jetzt jedes Jahr so eine Reise.
Aber sportlich war es eigentlich ganz gut. Ich war überrascht von der Qualität. So Valencia 4-1 besiegt.
Ja, was Inter heißt ganz gut? Ich glaube, die Vereine, die fangen alle erst mit der Vorbereitung an. Klar.
Hier, Götze hat gegen Inter das Tor gemacht. Richtig Torwart ausgedribbelt und so.
Ja, Rode war, beim Außenrisspass.
War aber ansonsten eher auch unauffällig. Also tatsächlich positiv aufgefallen sind mir, Costa haben wir schon gesagt, Kimmich und Lahm in diesen Spielen so.
Ja.
Ja, war ein netter kleiner Snack. Kann man natürlich auch nicht wirklich ernst nehmen, muss man sagen.
Nee.
Ja, so ein kleines Erfolgsverletzungsupdate sollte man schon geben, Jungs. Auch wenn es schwerfällt, weil Javi Martinez zum Beispiel ist jetzt seit einem Jahr außer Gefecht. Tatsächlich, Supercup, dann jährt sich seine Verletzung. Das ist echt krass, eine durchschnittliche Kreuzbandverletzung, 6-7 Monate, bei ihm jetzt schon so lang und jetzt werden überhaupt keine richtigen Wasserstandsmeldungen mehr abgegeben zu ihm,
ja, weil er wohl schon kurz,
Probleme hat.
War genau. Ja, kurz im Training und dann hat er wieder irgendwelche Schmerzen gehabt und dann hat man lieber gleich wieder aufgehört.
Ja, einfach total
einfach traurig. Nur
vielleicht ist man jetzt auch ein bisschen vorsichtiger nach Bart Stubers Geschichte bei ihm.
Ja, aber so lang, also ein Jahr, ich meine, es ist ja auch so, ich glaube auch, also ich wage jetzt mal zu behaupten, wäre Martinez fit geblieben, hätte gespielt, dann hätte es auch so einen Transfer wie Arturo Vidal gar nicht gebraucht, weil im Prinzip ist Martinez ja, spielt schon auf einer ähnlichen Position, ist auch dieser Kämpfer, dieser Presser und so, vielleicht nicht so ganz die Präsenz, aber ich finde Martinez einfach halt so einen geilen Typen, auch menschlich, so wie der rüberkommt, so positiv, ja, so nett, so geil, ich will ihn einfach wieder sehen bei uns.
Es wäre auch weniger dringlich diese Innenverteidiger-Problematik, die wir angesprochen haben, das wäre halt auch, und das, was auch,
und auch
der Pep immer so gern mit eigentlich dann Dreierkette hinten spielen lassen.
Die Aufstellung wäre dann viel einfacher, aber Vidal, die kann man jetzt, also vom Kämpferischen her und so kann man die schon vergleichen, aber der ist natürlich schon ein viel offensiverer Typ. Also der ist halt eher so 8er, 10er, würde ich mal sagen, und Javi Martinez ist so 6er Innenverteidiger. So.
Ja, der so auch reinrückt, gell? Ja, der auch perfekt wäre für dieses Dreier, für die Dreierverteidigung.
Genau.
Defensives Mittelfeld rückt hinten rein nach Bedarf und dann wieder vor. Ja, krass, also ich weiß nicht. Was ich auch total lustig fand, dass unser neuer Teamarzt quasi auf der China-Reise auf Bewährung mit dabei war, um ihn so ein bisschen zu testen. Das habe ich zumindest gelesen, dass das jetzt so seine Bewährungsprobe hätte sein sollen. Finde ich irgendwie komisch, dass man sowas beim Arzt macht. Hier Probezeit, schau mal, ob du sie alle hinkriegst. Nee, Martinez nicht. Zack, raus, such den neuen Job.
Woher weißt du das denn?
Das habe ich auch irgendwo gelesen. Vielleicht kann man sich mal bewerben.
Bunden, oder was?
Vielleicht kann man sich mal bewerben, wie als Finnlands-Nationaltrainer. auch als Quereinsteiger quasi. Auf dem Posten als hier Teamarzt zum FC Bayern, weil so ein bisschen Ochsenblut spritzen kann ich auch. Also ich glaube, da braucht es nicht so wirklich, ja, wirklich viel. Mann, nein. Oh. Ganz böse. Robben zurück im Teamtraining und Ribéry, mein Gott.
Nie wieder.
Kann man gar nichts mehr zu sagen eigentlich. Nee. Wahnsinn. Danke, Douglas Costa. Er hat Ribéry damals verletzt.
Ja.
Oh ja, aber ich würde sagen, wir kommen gleich zur Lieblingskategorie vom Felix, nämlich der Gossip-Section.
Ach so, toll.
So, das ist was anderes erwartet.
Nein, ich wusste schon.
Also.
Du tust immer so, als ob ich der Gossip-Typ wäre, dabei bist du es.
Ich? Nein, auf gar keinen Fall.
Alle lieben Gossip.
Aber soll ich anfangen mit der Gossip-Sektion? Dann fange ich gleich mit dem größten Knaller an. Und das hat mich wirklich, also da bin ich wirklich aus allen Wolken gefallen. Also ein größeres Bullshit-Interview habe ich selten gelesen. Komm Felix, ich bin Manuel Neuer und du interviewst mich jetzt mal und stellst mir mal die Frage. Also so ein ganz spontanes Gespräch. Also wir sind jetzt unter Kumpels und unterhalten uns so auf einem professionellen Level.
Ja.
Und du stellst mir jetzt mal so eine Frage.
Also als erstes in Sinn wird mir jetzt die Frage kommen, wenn man ihre Werbepartner Adidas, Coca-Cola, Allianz und Sony sieht, sind sie schon ein Topstar? Wofür möchten sie als Werbepartner stehen, Herr Neuer?
Ich wähle Partner, hinter denen ich auch stehe. Es muss einfach zu mir passen. Allianz zum Beispiel steht für Rückhalt, wie ich als Torwart auch. Coke Zero steht für das zu Null, das ich immer schaffen will. Sony für die Schärfe des Bildes, die ich auch benötige. Außerdem sollten solche Partnerschaften langfristig laufen. Leute, wirklich, ich gehe tot.
Also bei uns oder bei mir hat auf jeden Fall das schon gefruchtet, weil wir haben ja hier die Manuel Neuer Kamera gekauft.
Coke Zero
also
trinke ich auch gern, Allianz Arena gehe ich auch. Es ist wirklich, nee, aber genial. Also wirklich,
wer ihm diese Worte in den Mund gelegt hat. Super Werbetexter.
Ja, sowas läuft ja so. Also erstens kriegt Manuel Neuer, wenn er solche Connections und solche Sprüche droppt, sage ich jetzt mal ganz neudeutsch, Geld. Es gibt so bestimmte Klauseln im Vertrag. Du musst so und so oft Coke Zero erwähnen und Allianz. Und dann laufen solche Interviews so ab. Das Interview findet statt. Dann geht das Interview an den Berater und der darf das gegenlesen. Und in dem Fall wird der Berater einfach gesagt haben, folgende Frage, die nie gestellt worden ist, hätten wir gerne in diesem Interview. Und der Kicker, Entschuldigung, ich weiß, es hören Kicker-Leute zu, war einfach dämlich genug zu sagen, wir nehmen das so rein, wahrscheinlich war es eher so, entweder ihr nehmt das rein oder ihr macht das Interview nicht. Und das ist halt wirklich also eine derartige Farce habe ich noch nie gesehen. Also sowas Geiles. Wahnsinn. Aber auch, wie gut sie es dann so gedreht haben. Sony für die Schärfe des Bildes, die ich auch benötige. Ebenso wie Brillen von Vielmann. Das ist wirklich, also es ist so unfassbar gut.
Hey, Coke Zero steht für zu null. Das
genau,
ist geil.
Zu null. Ich liebe es wirklich. Also Manuel Neuer, der Berater von Manuel, ich weiß nicht genau, wer es ist. Respekt, also das ist richtig, richtig gute Arbeit, 100% authentisch und richtig, richtig gut. Oh mein Gott, nee, ich kann nicht, mach mal jemand irgendwas anderes als nächstes, es war einfach zu hart jetzt.
Ja, wenn wir bei Neuer sind, kann man nebenbei noch erwähnen, dass er dafür die Torhüterparade der Saison nominiert wurde von der UEFA.
Ja, und da kann man auf der UEFA-Homepage für abstimmen.
Oh, Manu, der Libero, gib alles. Ja, und ein bisschen Pep Guardiola-Stuff, Felix.
Oder? Ja, Pep ist wieder in aller Munde. Einerseits die Never-Ending-Story, dass er nächstes Jahr zu Manchester City geht und schon einen Vorvertrag unterschrieben hat. Das heißt es ja eigentlich schon, seitdem er bei uns unterschrieben hat.
Ja.
Mai, kann ich mir gut vorstellen.
Also Rummenigge trommelt ja immer noch um ihn, immer. Allerdings sagt er auch, wenn Pep geht, geht die Welt nicht unter und es wirkt einfach, also ich habe es im Urin einfach so, als wäre das alles schon längst durch. Pep geht zu Man City, Klopp geht zu uns.
Ich glaube, Sammer hat jetzt auch im Interview gesagt, die Transfers werden vom Verein gemacht und nicht von Pep, ungefähr.
Der Marti hat gesagt, dass der Thiago-Transfer der einzige war, der wirklich von Guardiola kam und dass sich aber Guardiola so Leute wie Costa und Vidal persönlich gewünscht hat, aber jetzt das nicht so war, dass er da irgendwie so riesen Einfluss drauf hat.
Costa oder nix.
Nee, genau.
Kost nix.
Fanta Costa.
Ja. Ja, okay, also wir können es uns alle gut vorstellen. Lassen wir uns überraschen. Und dann kandidiert Pep natürlich skandalöserweise für das katalanische Parlament.
Ja, da wurde überall in Spanien ziemlich gerügt dafür, gell?
Ja, und aber dabei hat er sich ja nur auf den letzten Platz der Liste schreiben lassen, um die Partei irgendwie ein bisschen, um der auf hier Vorschub zu geben.
Ja, das ist eine reine PR-Sache, aber Pep ist da schon ein komischer Kauz. Also erst da, also solche Sachen. Dann, dass er Markenbotschafter für Katar ist, finde ich schon mal extrem unsympathisch, extrem ungeil. Aber dann auch so lustig skurrile Sachen wie, dass er in München Literaturabend macht und auf Katalan erotische Gedichte vorträgt, die dann auf Deutsch übersetzt werden.
Ja, aber nicht nur erotische Gedichte, oder?
Nicht nur, aber auch.
Ja, und
er das war ja von einem Freund von ihm.
Ja, yeah, aber trotzdem, er ist irgendwie eine interessante Typ.
Er nutzt halt seine Bekanntheit für verschiedenste Sachen, für gute wie auch für weniger gute wie Katar.
Ja, genau. Ja, der nutzt seine Bekanntheit, um Geld zu verdienen. In den Fällen jetzt mit katalanischem Parlament und dem Gedichtband nicht, aber mit Katar natürlich schon.
Ja.
Ja.
Dann
der Schweini hat einen.
Der
Schweini.
Na gut.
Ja, doch einen Kommentar abgegeben, der, glaube ich, bei den Fans dann für ein wenig Unmut gesorgt hat. Bayern München ist ein großer Club, aber Manchester United ist größer.
Hat es ja richtig gestellt danach dann. Das war ja wieder mal völlig aus dem Kontext gerissen, wie immer bei solchen Sachen. Es war ja auch so geil, aber habt ihr das gelesen mit Mario Götze, was da wieder für ein Schmarrn war?
Ja, was für chinesisches Essen sie am liebsten, Sushi oder so.
Genau, und dann wurde das überall gepostet, ging viral, alle, oh Gott, du Idiot, Sushi ist doch japanisch. Das Zitat wäre genauso weitergegangen, ich mag chinesisches Essen, Sushi, also japanisches Essen und alle und Thai auch.
Ja.
Also komplett richtig alles. Aber oh, sorry, Basti, zurück.
Ja, du musst es schon richtig stellen hier mit dem Schweini, weil, ja. Also ich wurde auch schon von Kollegen und anderen Bekannten angesprochen, die, wie gesagt, dann diese Richtigstellung wohl auch nicht mitbekommen haben und da schon das kritisiert haben.
Nee, also, in diesem Zitat ging es einzig und allein darum, um die Bekanntheit im Ausland und um nichts anderes. Das hat er danach auch nochmal richtig
gestellt. Auch speziell in den USA.
Genau, ja, dass die international, was natürlich auf jeden Fall auch so ist, Manchester United ein bekannterer Verein ist. Also da gibt es keinen Grund, auf Schweini zu schimpfen.
Nein.
Also das sowieso nicht. Der Fußballgott.
Danke, der Fußballgott.
Jungs, und ich weiß, es ist viel Text, aber wir müssen es machen, weil wir es noch nie gemacht haben. Leute. Wir müssen es ja nicht ganz machen. Von was ist überhaupt die Rede? Wir kriegen von euch immer so geile Leserbriefe. Die meisten beantworten wir mit einem kurzen vielen Dank für deinen Leserbrief und ich leite sie weiter und wir lesen sie uns alle durch. Aber noch nie haben wir die vorgelesen. Deswegen wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen, vielen, vielen Dank für eure Briefe und ihr könnt uns weiterhin auch immer per E-Mail schreiben an podcast@erfolgsfans.com. Ihr könnt einfach auf unsere Seite erfolgsfans.com gehen, ihr könnt uns auch über Facebook schreiben, über Twitter. Aber drei dieser Leserbriefe aus der vergangenen Zeit, die habe ich jetzt dabei und exemplarisch würden wir jetzt, ich weiß nicht, ob wir alles vorlesen können, weil es sind Romane. Und der Felix setzt uns jetzt gerade schon hin, die Hörer auf YouTube werden sehen, als wären wir hier in einer Spielkartenshow.
Ja, jeder darf einen ziehen und vorlesen.
wir lesen mal Teile davon vor, würde ich sagen, weil wir müssen es einfach würdigen, was ihr hier Geiles macht. Der Basti, dieser kleine Fuchs, der hat es doch wieder gesehen, schnappt sich einfach wieder.
Du hast doch als erstes geschafft. Eigentlich wollte ich schon sagen, Felix hat sehr gut gemacht, Felix.
Oh, das war ja auch der Felix den längsten, sehr gut. Du musst ein bisschen rauskürzen. Basti, fang doch einfach mal an, weil schau halt einfach, was man lesen kann. Besonders die Lobhudeleien, auch wenn es um mich geht, bitte doppelt und genau in aller Ausführlichkeit
vortragen. Das ist schon fast dann ein bisschen unangenehm. Von Kai vorbei. Betreff Podcast Danke Fußballgott. Hallo Erfolgsfans. Seit circa 1,5 Jahren höre ich regelmäßig euren Podcast und muss sagen, dass ich von der Qualität begeistert bin.
Muss ein bisschen lauter machen, ich höre das nicht so gut, wenn ich gelobt werde.
Allerdings hat mich der letzte Podcast in meiner Laune noch weiter nach unten gezogen, nachdem der Fußballgott unseren Verein verlassen hat. Der Verein sollte im Vordergrund stehen und aus welchen Gründen auch immer Bastian Schweinsteiger uns verlassen hat. Egal, aufstehen, Mund abputzen und weitermachen. Das muss es für alle heißen. Für Mannschaft, Verein und Fans. Und glaubt mir, ich könnte auch kotzen. Ehrlich. Viel schlimmer war doch die verlorenen Finals 2012 oder 1999. 2012, danach habe ich mir Sorgen gemacht. Und dann auch gleich Douglas Costa schlecht zu machen, das war nicht okay. Mir hätte ein Firmino auch besser gefallen. Aber auch dieser Fußball ist nach England gegangen. Und mir ist Douglas Costa immer noch lieber als ein Vidal, der uns Bayern schon seine Zusage gegeben hat und dann doch nach Turin gegangen ist.
Das war übrigens die Mail, bevor Vidal zu uns kam. Also gewisse hellseherische Fähigkeiten hat er.
Solche Charaktere brauchen wir nicht hier, Rummenigge.
Oh ja.
Auch wenn beide unterschiedliche Positionen bekleiden. Ich war beim Telekom Cup und muss sagen, dass mir der Spieler in Ansätzen gut gefallen hat. Der Kerl ist erst 24 Jahre. Entwicklungspotenzial ist da. Also frei nach Lodder. Wir dürfen jetzt den Sand nicht in den Kopf stecken. Ja, wie gesagt, vielen Dank für die Mail. Auch interessant ist mit Schweinsteiger, weil da hat man eigentlich, der Tenor ging dann in eine ganz andere Richtung. Wie gesagt, nur das und verlässt den Verein und ja, Pep ist schuld und wie kann man den Spieler ziehen lassen. Und auch wir waren ja ein bisschen so, dass man gesagt hat, man hätte das anders machen müssen. Und finde ich, ist schon auch ein Punkt, klar, also dass der FC Bayern auch noch größer ist als ein einzelner Spieler.
Okay, ja, vielen Dank für die interessante Mail. Felix, möchtest du oder soll ich? Na, dann, wenn du mich schon so anschaust, mache ich doch weiter mit der Mail von Benjamin. Lieber Benjamin, vielen Dank für die Mail. Benjamin schreibt, liebe Erfolgsfans, mit großer Freude habe ich dank der Podroll des Rasenfunks, rasenfunk.de/Tribünengespräch, vielen Dank nochmal an dieser Stelle, haben wir auch schon Werbung für gemacht, euren fantastischen Podcast entdeckt und gleich die letzte Folge angehört, in der unter anderem die Frage diskutiert, ob der Umbruch im Kader des FCB schon dieses oder erst nächstes Jahr eingeleitet werden soll und damit die Frage verbunden, ob dieser Umbruch mit oder ohne Pep Guardiola stattfinden soll. Unabhängig von den persönlichen Vorlieben pro und contra Pep, die Mehrheit ist ja wohl dafür, dass er bleibt, stellt sich die Frage, ob Pep überhaupt bleiben will, beziehungsweise welche Alternativen es denn gäbe. Für mich stellt sich diese Frage nicht. Denn natürlich muss der Umbruch stattfinden und natürlich muss er dieses Jahr eingeleitet werden, damit ein fließender Übergang stattfinden kann. Und dieser Umbruch will von Vereinsseite vernünftig gesteuert sein. Und für diese Steuerung kommt für mich nur Pep in Frage. Denn für was ist er geholt worden? Und das wird gerne vergessen. Zitat hier aus Herr Guardiola von eben jenem Marti Peranau. Der FC Bayern ist lebendige Geschichte und eine Säule des Weltfußball. Aber worin besteht seine fußballerische Identität? Denn Gewinnen, der unbezwingbare Wunsch zu gewinnen, der unerschöpfliche Siegeswille ist eine großartige Qualität, aber er ist kein Identitätsmerkmal des Spiels, sondern des Charakters. Und das ist etwas ganz anderes. Und dann haben Uli und Kalle beschlossen, dass es an der Zeit ist, eben solche Identitätsmerkmale zu schaffen, die Bayern-Sprache. Aus diesem Grund haben sie Guardiola geholt. Sie haben zu ihm gesagt, wir wollen auch weiterhin gewinnen, noch mehr und noch öfter, aber wir wollen unverwechselbar sein. Damit die Leute sagen, so spielt der FC Bayern. Und genau das hat Guardiola gemacht. Er hat ihnen das Positionsspiel eingeimpft. Man betrachte nur den Umbruch in der Spielweise zwischen Trippelsaison und der Heinkes und danach. Er hat Spieler verpflichten lassen, die zu seiner Spielidee passen, siehe Thiago oder Nix, siehe Bernard. Aber dieser Prozess ist nicht abgeschlossen. Was würde sich anderes anbieten, als Suche nach Ersatz für Robbery weiterhin diese Philosophie zu berücksichtigen? Man muss das mal aus der Sicht eines Perfektionisten wie Guardiola betrachten, der den Kreufschen totalen Fußball bei Barca eingeimpft bekam, der dieses Spielsystem weiter verfeinert hat und jetzt auch noch die perfekten Bedingungen vorfindet, dieses System außerhalb von Barcelona nach seinen Vorstellungen zu verändern und einen Verein beizubringen, der ihn deswegen geholt hat, der ihm vertraut und der ihn machen lässt. Welche Beweggründe hätte denn, diese Option auszuschlagen? Doch höchstens so profane wie dem medialen Zirkus in Deutschland, die Stimmungsmache gegen Spanier beim FCB, finde ich persönlich, ja, ich glaube, der mediale Zirkus in Spanien ist viel schlimmer, oder die fixe Idee, auch mal nach England gehen zu wollen, am Ende wegen des Geldes, wovon er sicher sowieso schon genug hat. Ich glaube, dass es für Pep am wichtigsten ist, seine Spielidee umfassend vermittelt zu haben und dass das darüber entscheidet, ob er seine Mission als erfüllt betrachtet und nicht, wie ihr vermutet, ob er mit dem FCB nun nächstes Jahr die Champions League gewinnt oder nicht. Auch aus Sicht des Vereins kann es gar keine andere Lösung außer Pep geben. Wer ist hier eine Alternative? Ein anderer Trainer, der Guardiola fachlich höchstens auf Augenhöhe begegnet, ihn aber schwer übertreffen kann? Ich glaube, selbst das müssen Pep-Kritiker zugeben, der am Ende ein ganz anderes System spielen lassen will und völlig anderes Spielermaterial braucht, wie zum Beispiel der statische Van Gaal, man erinnere sich mit Grausen. Dann schmeißt man alles über den Haufen, was die letzten Jahres an Transfer lief und versenkt Geld, macht die unter Guardiola gelernten Fähigkeiten der Leistungsträger zunichte, verschwendet also Energie und fängt mit der Suche nach der fußballerischen Identität des FC Bayern wieder von vorne an. Oder traut denn irgendjemand ernsthaft Matthias Sammer zu, einerseits einen Trainer zu holen, der sein Ego dem vom Pep entwickelten FCB-System der letzten Jahre unterordnet und gleichzeitig Spieler für diese Philosophie zu finden, dass ich nicht lache. Von daher bin ich der festen Überzeugung, dass Pep verlängern wird, wenn man sich auf beiden Seiten daran erinnert, warum Pep in erster Linie zum FCB kam. Unter der Voraussetzung, dass medial kein Druck aufgebaut wird, der ihn oder den Verein zwingt, die Reißlinie zu ziehen. Dazu könnt ihr übrigens beitragen, indem ihr euch und eure Hörer mal wieder daran erinnert, dass laut Rummenigge die Gespräche über die Vertragsverlängerung vielleicht in der zweiten Jahreshälfte 2015 stattfinden. Also vermutlich nicht, wie von euch gefordert, in der Sommerpause zu einem Ergebnis kommen. Schöne Grüße und eine verdiente Sommerpause wünsche ich euch. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Euer Benjamin.
Er hat mal eine riesen Lanze gebrochen hier für einen Pep.
Ja, das war schon wieder mehr Qualität als bei uns in der gesamten Saison. Aber egal. Nee, hat er einige sehr interessante Punkte. Also tatsächlich, habt ihr das immer so wahrgenommen, dass das die Hauptaufgabe für Pep Guardiola war, dem FC Bayern ein Spielsystem und nicht nur einen Charakter zu geben?
Ja, also dass er selber dieses Spiel, also weiß ich jetzt nicht, ich würde eh so sagen, das mit dem Charakter finde ich eher eben, trifft nicht so zu, das mit dem Spielprinzip trifft vollkommen zu, also das ist auch, was ja hier schon öfter auch mal kritisiert wurde, dass es vielleicht auch zu festgefahren auf dieses eine Spielprinzip ist, also da haben wir uns ja auch schon beklagt, dass dann hier gegen Real Madrid oder in anderen Spielen gegen Wolfsburg mal den Eindruck hatte, ja, oh, es läuft nicht, aber es wird nichts geändert daran. Ja. Also, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ich hatte jetzt allerdings irgendwie für mich im Vorfeld nie so das Gefühl, ja, man will unbedingt dann einen großen Kulturwechsel im Spielsystem, sondern ja, der Pep ist halt ein mega Trainer und den holt man halt, wenn es geht.
Das ist ein interessanter Aspekt, aber schlussendlich will man halt einfach immer eins: Erfolg. Wie ja, du den Champions League-Titel holst.
Ja, ich glaube auch nicht, dass die Hauptaufgabe war, dem Verein eine Spielphilosophie zu vermitteln und irgendwie eine neue Identität zu geben oder so, sondern ja, Pep ist ein erfolgreicher Trainer und man hat es natürlich in Kauf genommen. Das war klar, dass er sein Spielsystem in den Verein pressen wird, aber ich glaube nicht, dass das die Hauptaufgabe war. Er ist ein großer Trainer, man hat die Chance gehabt, ihn zu holen und ja, im Endeffekt zählt halt Erfolg. Für Pep selbst, ja, ich weiß nicht, wir haben ja tatsächlich immer davon gesprochen, dass das Ziel ist, die Champions League zu gewinnen. Ich weiß nicht genau, vielleicht stimmt es tatsächlich, dass für ihn es wichtiger wäre, halt, dass sein System perfekt funktioniert. Das kann schon sein. Mhm. Aber
ja, aber das wäre ja dann auch gekrönt mit dem Titel, also wenn das perfekt funktioniert. Ja,
den Titel kannst du halt auch, wenn du die beste Mannschaft bist, manchmal holst du den Titel halt nicht, siehe Finale der Horm. Dann holt halt der andere den Titel. Fußball ist halt manchmal oft nicht planbar.
Ja, aber das ist dann anders als wie wir den Titel jetzt nicht geholt haben, also aus was für Gründen. Also,
trotzdem halte ich es ja immer noch für einen der gigantischsten Transfers, in Anführungsstrichen, den der FC Bayern nie getätigt hat. Einfach ja, der
klar,
Wahnsinn.
Wir sind wieder den großen Vereinen mit viel mehr Geld zuvor gekommen.
Ja. Ja, also es ist
solche Coups müssen wir landen, um weiterhin in der europäischen Spitze mithalten zu können, weil vom Geld her werden wir es irgendwann nicht mehr können.
Bin absolut begeistert immer noch davon.
Aber was er dann noch sagt zu der Vertragsverlängerung, das sehe ich jetzt nicht so entspannt. Wenn es jetzt schon wenn es halt auf Ende des Jahres eventuell festgelegt wird, man kann nicht so lange warten. Wenn es bis Ende des Jahres nicht durch ist, dann muss man sich allerspätestens dann, aber eigentlich ist dann auch schon zu spät, nach einem neuen Trainer Ausschau halten. Und da kann man nicht warten bis ins Frühjahr hinein und dann sagen, ach, der Pep unterschreibt nicht, jetzt hole ich mir mal den und den, weil dann kriegst du nur irgendeinen Vogel, kommt Udo Peter Neururer, nein, keine Ahnung.
Nee, aber
da brauchst du einfach Vorlaufzeit, um da einen vernünftigen Nachfolger zu finden.
Also ganz ehrlich,
das geht nicht so spontan.
Das mit Klopp, das ist alles zu viel Zufall. Aber wir werden
ja
sehen. Felix, du hast noch den allergrößten Roman vor dir. Lass mal ein paar Passagen vielleicht raus, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt geht.
Nee, das geht nicht, weil das passt jetzt eigentlich zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben.
Dann lies vor, weil wir haben ja Zeit und ich kann ein Bier trinken, weil meine Stimme tut schon ein bisschen weh nach diesem Roman.
Liebe Erfolgsfansmacher, mein Name ist Ingmar. Ich komme aus Leverkusen und bin dennoch langjähriger Bayern-Fan. Vor ein paar Tagen bin ich auf euren Podcast gestoßen und habe nun bereits die letzten 3 Folgen gehört. Zusätzlich konnte ich mir natürlich nicht eure Sendung zum Champions League-Sieg 2013 entgehen lassen. Auch jetzt, 2 Jahre später, hat mich eure Begeisterung noch total angesteckt und es kam mir beinahe vor, als erlebe ich die Glücksgefühle von 2013 ein zweites Mal. Vielen Dank, Ruben. Wir waren noch nicht dabei.
Das habe ich sehr gerne gemacht. Das ging halt nur so gut, weil ihr nicht dabei wart.
Ja, das war mir bewusst. Unabhängig davon möchte ich euch ein riesiges Lob schicken. Es war endlich an der Zeit, auf die Suche nach einem vernünftigen Fußball-Podcast zu gehen. Nun habe ich ihn auch gefunden. Man merkt dermaßen, wie viel Herzblut ihr in dieses Projekt steckt und mit wie viel Leidenschaft ihr dem FC Bayern verbunden seid, dass sich das auf mich als Hörer komplett überträgt.
Aber das ist doch das Krasse. Ich finde, wenn man eine so Mail kriegt, dann weiß man wieder, warum man das eigentlich immer macht. So.
Ja, hört sich schon ganz gut an.
Das ist gut. Keep it coming.
In einer der letzten Sendungen wurde in Feedbackform das Wort Stammtischgequatsche verwendet. Ich muss allerdings sagen, dass ich eben genau dieses Gefühl nicht habe, was den Wert der Sendung für mich extrem steigert. Auch wenn ihr keinen Hehl aus euren Meinungen macht, habe ich die Empfindung, ihr geht differenziert mit Themen um und haut nicht einfach polemisch drauf. Ebenfalls scheut ihr euch nicht, dem Gegner Respekt zu zollen, wenn ihr ihn verdient. Auch dafür ein riesiges Lob. In der kommenden Saison wird der Erfolgsfan-Podcast jedenfalls auch für mich zu einem regelmäßigen Begleiter werden. Dass es in meinem Freundeskreis leider keine Bayern-Fans gibt und ich nicht in Internetforen unterwegs bin, bietet sich ein solches Format gerade für mich einen großen Mehrwert.
Pro-Tipp, Freundeskreis wechseln.
Oder nach München ziehen. Sorry, dass diese Mail immer länger wird, aber ich möchte es zumindest nicht versäumen, zu einem konkreten Thema auch noch meine Meinung loszuwerden. Es gibt in der Tat immer wieder Dinge rund um Pep, die mich sehr verwundern, bisweilen sogar aufregen. Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass Bayern in den letzten beiden Jahren zumindest zeitweise einen überragenden Fußball gespielt hat. Die Vorrunde der letzten Saison scheinen viele Leute leider bereits vergessen zu haben. Ein ähnliches Niveau habe ich in Deutschland bislang höchstens in der Saison 2012-2013 unter Jupp Heynckes gesehen. Wenn ich beispielsweise circa 10 Jahre zurückdenke, hätte ich einen solchen Fußball damals sofort unterschrieben. Ich glaube durchaus, dass ein fittes Bayern-Team auch in diesem Jahr ein ernstzunehmender Anwärter auf den Champions-League-Sieg gewesen wäre. Auch eine solche Aussage wäre vor 10 Jahren mehr gewesen, als ich mir erträumt hätte. Und dennoch, Pep gibt mir immer wieder das Gefühl, war auch schon bei Barca so, dass er auf eine beinahe ungesunde Art von Fußball besessen ist. Irgendwann scheint dann stets der Punkt zu kommen, an dem er kurz vorm Burnout steht. Mehr als für ein Jahr würde er dementsprechend sicherlich nicht verlängern, wenn er überhaupt eine Verlängerung in Betracht zieht. Eine langfristige Option wird Pep also eher nicht sein. So
das
oder
glaube
so.
Ich auch. Das hat er bei Barca ja auch schon immer so gemacht. Gell? So jahreweise verlängert, Dann haben sie immer gekämpft, dann nächstes Jahr verlängert. Auch den Punkt, was er vorher gesagt hat, er hat absolut recht, hey, wir sind auf einem derart hohen Niveau und man muss es auch immer wieder sagen, ein Jahr wie 2013, das wird vielleicht nie wieder kommen. Weißt du, wo alles so perfekt gepasst hat? Der Trainer, die Spieler, die Sympathien, das Drama. Ich meine, wir werden es vielleicht nie wieder erleben, dass wir im Jahr davor mit Schweinsteiger alles verlieren und danach alles gewinnen. Das war einfach so, man hätte es nicht besser schreiben können. Es war perfekt. Wir müssen uns freuen, dass wir da dabei gewesen sind.
Das perfekte Finale dann noch gegen Dortmund.
Es war alles perfekt. Und wahrscheinlich, da könnt ihr euch darauf einstellen, werdet ihr in eurer Fußball-FC Bayern-Karriere sowas nie wieder erleben. Und dann ist es aber auch geil, weil wir haben es erlebt. Und deswegen ist es ein unfassbares Niveau. Und jeder, der jammert, dass wir die Champions League nicht gewinnen, ey, der hat es einfach nicht mehr alle. Ja. Nee, wirklich, also ich meine, da muss alles zusammenkommen. Und wir waren so oft im Finale, sind so oft so weit gekommen, das ist sportlich gar nicht hoch genug einzuschätzen. Also es ist unglaublich.
Muss halt immer alles passen und es hat halt in dem Jahr alles gepasst, aber das ist halt nicht so einfach wiederholbar.
Absolut nicht, ja.
Ja, jetzt kommen wir zu dem interessanten Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Oh. Ich sag's ganz ehrlich, wenn ich jetzt einen Jürgen Klopp für 2016 verpflichten kann, der im Idealfall langfristig den Umbruch in die Tat umsetzt, würde ich nicht eine Sekunde zögern, ihn heute noch unter Vertrag zu nehmen. Ich sehe einfach keinen anderen Vereinstrainer in Deutschland, der sich in den letzten Jahren auch nur ansatzweise so profiliert hat. Zudem denke ich, dass viele Bayern-Verantwortliche durchaus froh wären, nach Guardiola wieder einen deutschsprachigen Trainer an Bord zu haben. In einer eurer letzten Folgen habt ihr...
Da kann man bloß mit den meisten Spielern nicht mehr reden.
Nein. In einer eurer letzten Folgen habt ihr angesprochen, dass es schwer wird, einen Trainer mit Identifikationspotenzial zu finden. Und genau an dieser Stelle, und ihr haltet mich jetzt vielleicht für verrückt, schmeiße ich tatsächlich, so absurd es zunächst auch klingen mag, Jürgen Klopp ins Rennen. Natürlich würde ein Trainer Klopp beim FCB zunächst diese Identifikation abgehen. Er müsste sich auf das neue Umfeld einstellen und sich Respekt bei den Fans erarbeiten. Aber Jürgen Klopp macht keine halben Sachen. Wenn er sich auf etwas einlässt und mit Haut und Haar. Mit seinem extremen Ehrgeiz sehe ich ihn auch gar nicht so weit vom Selbstverständnis des FC Bayern entfernt. Dementsprechend benimmt er sich dann auch auf der Trainerbank. Ist er der Trainer der gegnerischen Mannschaft, mag das manch einem auf den Wecker gehen. Ist er allerdings der eigene Trainer, der sich da unten vor Leidenschaft zerreißt, können sich die Verhältnisse schnell ändern.
Ja, aber da ist meine Frage, Felix, oder an euch zwei. Würde er sich beim FC Bayern mit genau der gleichen Leidenschaft zerreißen wie bei Dortmund? Für mich ist der so mit Dortmund verwoben, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der genauso bei Bayern abgehen würde, weißt du, wenn er die so ausrastet und mit sich über alles freut.
Das hat man aber bei Mainz auch gedacht, oder?
Okay, echt, war das
so? Von Mainz weggegangen ist, der war genauso bei Mainz auch. Als
der
von Mainz weggegangen
ist, stand der da auf der Bühne und hat geheult. Und
ja, das stimmt.
Also.
Ja.
Der, gut, ich finde, das Image, was er jetzt natürlich bei Dortmund vertreten hat, das passt natürlich nicht zu Bayern. keine Ahnung, ob er halt auch ein anderes Image vertreten kann. Hier mit einer Pöhlerkappe und sowas meine ich jetzt.
Er hat ja sofort, selbst im ersten Dortmund-Interview. Ja, genau.
Das Arbeiter.
Aber das kriegt er ja auch so von Watzke und Co. Das sind ja wirklich perfekte Marketing-Leute eingeimpft. Also da muss ich mich mal totlachen, als ich wieder sowas gelesen habe. Ja, Wolfsburg gewinnt den DFB-Pokal, fahren sie in Lamborghinis rum. Hätten wir den DFB-Pokal, zu uns passen die LKWs. Hey,
ja, das ist halt dieses
Understatement. Genau, Dortmund ist genau die gleiche Kommerzkacke wie jeder andere Verein.
Ja,
ich weiß, was ihr meint.
Aber es ist schon auch schon, wie du sagst, also
es würde dauern.
Er würde sich, glaube ich, schon, weil alle diese Leute halt so sind, dass sie sich mega reinsteigern und mega reinhängen und so, aber eben so richtig kann man sich's nicht vielleicht vorstellen. Oder es würde halt dieselbe Art würde halt nicht so passen oder würde zum FC Bayern irgendwie nicht so passen.
Ja, also dass er sich zerreißt, dass er ausrastet und so jubelt, das sieht jeder gern, würde ich jetzt mal behaupten. Das hat auch nichts zu sagen, wie er sich vielleicht so ja auch anzieht, Kapuzenpulli und Kappe, das
nach Guardiola.
Das kann er vielleicht dann anders machen. Ich würde auch sagen, das wird natürlich schwer, sich da dann, oder dass sich halt auch Fans mit ihm identifizieren können. Das wird eine Zeit lang dauern, aber
okay.
Es hat nach Mainz bei Dortmund geklappt, es hat bei Neuer.
Ja, aber von Mainz zu Dortmund, das ist anders als zu Bayern dann zu gehen.
Jetzt meine Frage, Teamvorstellung, Saison 2016, 2017, Jürgen Klopp geht als erstes zum ersten Mal in die Allianz Arena. Wie wird er begrüßt von den Fans?
Mit Applaus.
Mit Applaus. Okay.
Ja.
Er ist halt einfach auch allgemein in Deutschland beliebt, würde ich jetzt mal behaupten. Auch durch seine Experten damals bei der WM, als er da Experte im Fernsehen war. Noch dazu bei so einer Teampräsentation, wer ist da im Stadion?
Ja, da sind keine dann lass mich anders sagen, das erste Heimspiel. Das ist natürlich absolute Hypothese jetzt alles, aber wenn es so kommt, wird es extrem spannend. Entschuldigung, ich unterbreche dich die ganze Zeit. Es liegt nur daran, weil er hier so eine kleine Mail.
Ja, du unterbrichst den Ingmar da.
Ingmar, zieh nach München, komm hierher. Ist viel geiler hier als Leverkusen. Also ich war schon in Leverkusen. Leverkusen ist schon ganz geil, aber halt schon.
So, ich mache jetzt mal weiter.
Bevor der Ruben jetzt hier im Kopf und Kragen redet.
Ja. Dementsprechend benimmt er sich dann auch auf der Trainerbank. Ist er Trainer der Gegner, das habe ich glaube ich gerade schon vorgelesen.
Ja.
Ist er der Trainer der gegnerischen Mannschaft, mag es manch einem auf den Wecker gehen, ist er allerdings der eigene Trainer, der sich da unten vor Leidenschaft zerreißt, können sich die Verhältnisse schnell ändern. Nicht zuletzt, wenn es sich um wichtige Europapokalspiele handelt, die ihre ganz eigene Dynamik entwickeln können. Gebt Jürgen Klopp etwas Zeit und ich denke wirklich, dass sich da ein starker Bezug zum Verein entwickeln wird und ein gewisses Selbstverständnis aus dieser Konstellation resultiert.
Hey, aber ist ein Bezug zum Verein wichtig? Weil gefühlt für mich hat zum Beispiel Pep Guardiola null Bezug zum Verein.
Ja, aber ich finde das auch schade. Also
ja, weil man merkt so richtig, finde ich, er arbeitet hier, aber es ist einfach nicht sein Herz so.
Man hat auf jeden Fall das Gefühl, weil er steht einfach für Barcelona wie fast kein anderer.
Aber dann würde doch Klopp. Ja.
Aber ich finde nicht, Pep hat ja vorher noch nie irgendwo anders trainiert. Ja. Ich finde jetzt nicht, dass er irgendwas dafür tut, dass er hier sich nicht mit dem Verein identifiziert oder so. Aber man hat halt einfach das Bild Pep Barca im Kopf und deswegen kommt es, glaube ich, so rüber.
Ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber das ist einfach so mein Gefühl. Halt
vielleicht nichts, er tut aber auch nichts, so wie du gesagt hast, er tut halt auch nichts dafür, dass das irgendwie dann stärker rauskommt. Also mich hat es schon.
Ja, ich auf dem Oktoberfest hat er auch eine Lederhose angehabt.
Mir ist an China. Ja, richtig, richtig gut. Ja. Oh, an der Stelle, wenn es mir gerade einfällt, hier nochmal vielen Dank an deinen Freund, unseren Mann in China. War geil, vielen Dank für die Fotos und Bilder, Entschuldigung.
Lese mal fertig.
Ruben, du hast schon wieder zu viel Bier getrunken. Du redest nur noch dazwischen. wir waren gerade bei dem Selbstverständnis für den Verein. Einen Manuel Neuer kann ich mir heute auch nicht mehr woanders vorstellen. Hätte ich zu seinen Zeiten auf Schalke nicht erwartet. Rund um den FC Bayern ist Jürgen Klopp jedenfalls aktuell einer meiner größten Wünsche und ich würde mich bei allem Respekt für Pep riesig auf ihn freuen. Nach meinem Empfinden könnte er dem FC Bayern sehr, sehr gut tun. Mir ist bewusst, dass ich das alles aus der Ferne sage, aber meine Gedanken wollte ich dennoch gerne loswerden. So, und bevor die Mail jetzt noch viel länger wird, mache ich besser einen Punkt. Nochmal Glückwünsche für den tollen Podcast. Bitte macht weiter so. Viele Grüße, Ingmar. Danke, vielen Ingmar. Dank, Ingmar. Du siehst, du hast Ruben in Rage gebracht durch deine E-Mail.
Sehr, sehr geil.
Schreib uns ruhig öfters.
Auch unsere Hörer, ich lese mal stellvertretend nur einen Kommentar vom Aral vor. Wenn Pep taktisch eine 10 von 10 ist, dann ist Klopp eine 0,5 von 10. Emotionen sind mir dann auch egal. Bitte nicht den. Okay.
Nein, das ist schon krass. Extrem. Ja. Das kann man so nicht unterschreiben.
Ja, krasse, auch hochinteressante Mail, die einfach viele lustige Sachen aufbringt. Einfach.
Ja, also ich muss sagen, es stimmt alles, dass man das halt auch klar hier bei den Erfolgsfans sowieso, dass man gerne mal nach einem schlechten Spiel alles Gute, was vorher passiert ist, vergisst und was der Pep uns da auch schon an Freude am Fußball gebracht hat, ist ja unbestritten alles.
Ja, ja.
Aber wir hatten es ja auch schon und das ist für mich schon ein Punkt, was auch beide angesprochen haben. Also diese Identifikation und ja, diese Distanz fand ich dann schon schade. Vor allem ist es natürlich auch krass, wenn man vorher so einen Jupp hatte. Das genau. Ist halt so dieser Gegenpol dann wieder so extrem.
Weil das wird nicht mehr passieren, weißt du, dass du siehst, dass zwischen Jupp und Schweini und Lahm und so pure Zuneigung herrscht. Und so ein Jupp, der halt einfach für den Verein steht.
Müsste halt Hermann Gerland Cheftrainer werden. Ja. Aber ja, würdet ihr euch
guter denn Vorschlag, Felix.
Ja, wen würdet ihr euch denn sonst wünschen? Gibt es so einen Trainer?
Welchen deutschsprachigen Trainer, genau?
So einen Trainer gibt es nicht, nee. Also so Klopp ist ja auch hier schon bei uns eigentlich.
Mehmet Scholl.
Immer positiv in der Wege.
Mehmet Scholl. Hab ich erst hier die interessante Doku freigespielt über Mehmet Scholl gesehen. Echt krass. Habe ich damals als jugendlicher Fan gar nicht so mitgekriegt, wie fertig der war und so. Also was da bei dem auch so alles los war und wie sich das alles so entwickelt hat. Ganz spannende Doku, freigespielt über das Leben von Mehmet Scholl. Kommen zu viele komische Berühmtheiten zu Wort, so Kafka und wie sie alle heißen, von Sportis, der Peter und so. Aber ein sehr interessanter Einblick über Mehmet Scholl. Wie kommt jetzt da schon hingekommen?
Ja.
Aber egal, aber ja.
Ja, Mehmet als Identifikations... So eine, ja. Ja. Aber kann ich mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Nee, er hat es ja in der zweiten Mannschaft... Keine Ahnung, ob er es nicht geschafft hat oder ob ihm wirklich das Fernsehexpertenzeug wichtiger war.
Ich glaube, seine Freiheit und seine Ruhe war dem wichtiger. Der macht ja auch so Freak-Sachen. Die Scholl-Platten bei Bayern 2, glaube ich, macht so eine Musiksendung. Da legt er einfach irgendwelche lustigen Indie-Alternative-Sachen auf. Ich weiß nicht.
Naja, es gibt einfach, muss man sagen, jetzt so niemand in Aussicht.
Gibt Talente, aber ja, mein Vater ist kein deutschsprachiger Trainer, also kein deutscher Trainer. Gibt vielleicht einfach keinen.
Ja.
Wenn, dann müsste man jemanden finden, der, wenn das dem so ist, dass wir die Spielidentität von Pep fortführen wollen, der das auch eben kann. Und da würden mir auch nicht viele einfallen. Vielen Dank auf jeden Fall für eure E-Mails. Keep them coming. Total toll. Und Entschuldigung, dass wir bis jetzt noch keine einzige vorgelesen haben. Vielleicht ist es auch richtig so, weil es ist schon krass, wenn man so viel vorlesen muss.
Ja. Aber ja, wir sind Lobes jetzt trainiert durch immer die gern. Erfolgsgeschichte.
Also. Die Erfolgsgeschichte, genau. Ich würde sagen, Jungs, wir kommen auch langsam zum Schluss, weil wir hören uns schon relativ bald wieder. Felix, was stehen denn für nächste Termine an?
Ja, am Samstag, 1. August, das erste Pflichtspiel der Supercup in Wolfsburg. 20.30 Uhr wird im ZDF übertragen. Wir sind leider nicht vor Ort, aber was glaubt ihr, wie werden wir spielen? Wird Arturo Vidal schon in der Startelf stehen?
Ich glaube schon, dass Arturo Vidal in der Startelf steht. Ich glaube, dass wir das Ding verlieren werden. 2-0. Verlieren wir das.
Sag, wir gewinnen 2-1.
Und Arturo Ganz Vidal?
Langweilig. Wird eingewechselt.
Ich glaube, er ist im Kader und wir verlieren im Elfmeterschießen mal wieder.
Hey, surprise.
Ja, lassen wir uns überraschen.
Und am nächsten Tag?
Ja, am Sonntag ist dann das Amateurderby. Sonntag, 2. August, 13 Uhr, Hermann-Gerland-Kampfbahn. Wir sind vor Ort und nehmen auf.
Wir melden uns aus dem Stadion. Vielen Dank an den Ed Bayern-Dusel, der uns noch Top-Karten besorgt hat. Es gibt sogar immer noch Tickets, also für alle, die hinwollen, auf der Gegengeraden, glaube ich, oder so.
Ja,
wird spannend.
Kann man als Mitglied mit Mitgliedsausweis und Personalausweis an derselben Straße abholen, aber
keine
auch nur dann.
Tageskasse, genau, oder Abendkasse. Ja, ist ja Mittag.
Ja, und dann, die Amateure, du hast es vorhin schon mal angesprochen, heute war erster Spieltag, sie haben in Illertissen gespielt, leider nur 1-1, obwohl sie ja wohl
hoch überlegen
waren. Schade, es geht um den Aufstieg. Zwar erst der erste Spieltag, aber sehr schade. Es haben so aus dem erweiterten Profikader, würde ich mal sagen, Gaudino und Green von Anfang an gespielt und Sinan Kurt wurde noch eingewechselt.
Zeigt aber auch, der FC Bayern meint es ernst beim Aufstieg. Das waren jetzt schon zwei verschenkte Punkte leider.
Ja.
Sehr, sehr schade, aber wir hören uns dann schon bald wieder. Und ich würde sagen, wir haben mehr als die 90 Minuten voll gemacht. Lange Sendung schon
wieder.
Ja,
wir sind schon in der Nachspielzeit.
Roman, Dankeschön. Basti, ja. Du darfst anfangen, dich zu verabschieden hier.
Ja, war wie immer super. Gibt uns weiter Feedback, schreibt uns schöne, lange E-Mails auf erfolgsfans.com, könnt ihr kommentieren auf Facebook, twittert uns. Wir haben hier wieder die coole Lampe vom Ruben installiert, die leuchtet, wenn ihr uns Twitter-Nachrichten schreibt.
Die ist gar nicht an, weil wir haben eine Nachricht. Muss ich nochmal alles machen.
Dann schreibt uns aber trotzdem in der nächsten Sendung, bringt die Lampe zum Glühen. Und ja, ich freue mich dann schon auf das Amateur-Derby, das wird nämlich sicher geil.
Ja, schreibt uns, wie das Interview mit Roman war, ob ihr alles gut verstanden habt. Das war jetzt der erste Versuch. Wie das mit den Leserbriefen vorlesen war, ob das langweilig war oder cool oder falls wir auch mal euren Scheiß vorlesen sollen, schreibt uns ruhig.
Scheiß, eure literarischen Ergüsse.
Ja, also mir hat es auch Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Live-Einschalten bei YouTube an den Audiogeräten. Bleibt uns gewogen, wir tun's sowieso. Wir hören uns bald und die Erfolgsfans sagen ciao,
servus.
Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com. Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans für Bayern Fans.